Hallo Freunde des gepflegten Strukturvertriebs.
Herzlich willkommen zum Podcast vom Strukturvertrieb zum Maklerstatus.
Dem Podcast, in dem ihr alles über Strukturvertrieb und Maklerschaft erfahrt, was euch innerhalb der Strukturvertriebe niemand erzählt.
Von und mit Versicherungsmakler Ruslan Korzhe. Los, Fraki.
Nein.
Doch, los.
Nein, er hat bestimmt keine Zeit dafür.
Doch, hat er bestimmt.
Meinst du?
Ja. Frag ihn, los.
Okay. Ich frage ihn jetzt, ja?
Okay.
Tillmann, kommst du zu mir in den Podcast? Guten Morgen, Freunde des gepflegten Strukturvertriebs. Wir haben jetzt inzwischen die Episode 19 hier, das 19. Adventskalendertürchen. Und heute, habe ich ja gestern schon angekündigt, haben wir einen ganz, ganz besonderen Gast bei uns. Er war 3,5 Jahre im Strukturvertrieb, hat sich dort ein Team von 15 Mann aufgebaut, hat irgendwann dann beschlossen, hey, ich muss mal ein bisschen unternehmerischer denken, muss mal schauen, wo gibt es denn da draußen noch etwas, hat dann die Maklerschaft entdeckt und hat dann ziemlich genau vor einem Jahr in die Maklerschaft gewechselt, hat aus dem 15-Mann-Team inzwischen ein 35-Mann-starkes Maklerteam gemacht und ist nicht nur in der Finanzbranche, sondern auch in anderen Branchen als Unternehmer tätig. Den haben wir heute hier zu Gast bei uns im Podcast. Herzlich willkommen, Tillmann Jäger. Hi.
Hi, ein wunderschön. Freut mich, hier sein zu dürfen.
Ja. Yeah.
Und ich grüße euch.
Wir freuen uns auf jeden Fall auch alle darüber, dass du da bist. Ich möchte das mal mit einem Statement aus dem Instagram-Fragesticker mal hier mitteilen, wie groß die Freude ist. Ich habe mal gestern in die Story reingepackt, dass du hier bei uns im Podcast sein wirst und habe ich gesagt, okay, welche Fragen soll ich ihm stellen? Und die erste Antwort, die von Wladimir kam auf Instagram, geiles Thema, würde mich auch interessieren. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein Interesse an deinem Leben, an deinem Unternehmen, an deinem Business da. Die Leute wollen wissen, was da ablief, wie es ablief, warum du in die Maklerschaft gekommen bist. Wir haben auch noch ein paar spannende Fragen, die wir im Laufe des Gesprächs hier nochmal durchsprechen werden. Aber ich denke, das wird einfach mal ein angenehmes Gespräch, so dass wir einfach einen Austausch haben und gucken, wohin sich das Gespräch entwickelt. Ne?
Jawohl, alles klar, ja. Lass uns das so machen.
Tillmann, vorher noch eine ganz, ganz wichtige Sache. In dem Podcast gibt es eine Regel, wir nennen keine Namen. Ja? Das heißt, egal in welchem Vertrieb du warst, denk dir was dafür aus, aber sag keinen Namen davon. Und egal welchen Vertriebler du meinst, von dem du was erzählst, nenne seinen Namen nicht. Na, wir wollen hier niemanden irgendwie im schlechten Licht dastehen lassen. Wir wollen das Ganze so objektiv wie möglich aus unserer Erfahrung schildern. Einverstanden?
Ja, selbstverständlich.
Cool. Dann hau mal raus. Wer oder was hat dich denn überhaupt in den Strukturvertrieb gebracht?
Ja, also das ist natürlich eine ziemlich lange Story. Die geht eigentlich los, dass ich 2016 bin ich bei meinen Eltern ausgezogen. Bin ich nach Magdeburg, weil ich eigentlich studieren wollte. Also ich bin zum Studium hergekommen, wusste eigentlich gar nicht so wirklich, was ich studieren will. Irgendwie ist es dann darauf hinausgelaufen, dass ich in einem Informatikstudiengang saß, mit der Begründung, dass ich ziemlich gut in Counter-Strike war. Und ich dachte dann halt, Mensch, okay, vielleicht funktioniert das ja, du bist schnell mit der Maus. Vielleicht klappt das auch mit der Informatik. Aber das hat tatsächlich nicht sehr gut und sehr lange funktioniert. Das hat dann nach 6 Wochen, irgendwann hatte ich keinen Bock mehr so wirklich. Und habe dann halt schon nach Alternativen gesucht. Einerseits einen neuen Studiengang natürlich. Ich war ja auch, eigentlich entweder habe ich Counter-Strike gespielt oder ich war im Fitnessstudio. Das war die einzige Möglichkeit, wo du mich antreffen konntest. Und dann dachte ich halt, Mensch, dann studierst du einfach irgendwas mit Sport. Aber das ging erst ein Jahr später los. Das hieß dann, ich hatte jetzt ein Jahr lang nichts zu tun. Ja, dann wollte ich erst im Einzelhandel arbeiten. Habe dann halt geschaut, habe mich da irgendwo beworben, habe nie eine Antwort bekommen. Ich weiß es heute nicht, warum, wenn ich ehrlich bin, warum die mir nie geantwortet haben. Ja, dann haben wir hatten so eine McFit-Gruppe, mit denen wir da immer zum Sport waren, weil wir waren so, die Jungs immer rumgeschrien haben beim Andrücken im McFit. Und der eine davon, der hatte immer so Instagram-Stories, Business gemacht und wir haben uns dann gewundert, was macht der denn da eigentlich? Und irgendwann hatte der einen Umzug. Und wir hatten natürlich wie immer nichts zu tun und haben ihm natürlich beim Umzug geholfen. Der hat uns dann irgendwann mal gefragt, Mensch, Jungs, seid ihr eigentlich zufrieden mit dem, was ihr tut? So eine ganz, ganz klassische Frage. Hatte ich noch nie gehört, dass mich jemand sowas gefragt hat. Ich meinte so, nein, bin ich nicht. Weil ich war unzufrieden mit dem Studiengang. Klar, Sport lief gut, aber es kam halt kein Geld rein. Ich habe halt von 250 Euro gelebt. Ich hatte damals eine Wohnung, eine Einzimmerwohnung mit 15,61 Quadratmeter in einem Studentenwohnheim. Ja, das war ziemlich anstrengend und es war sehr laut. Und natürlich war ich mit der Situation nicht zufrieden und habe halt gesagt, Mensch, okay, ja, ich höre mir das mal an, was du da machst. Und dann bin ich halt auf einem Event gelandet, auf so einem ganz klassischen Starter-Seminar, wo es dann auf einmal um Finanzen ging. Und ich hatte mich mit dem Thema Finanzen noch nie in meinem Leben auseinandergesetzt. Ich hatte da überhaupt keine Ahnung von. Ich fand immer das Sparbuch ganz cool, als ich noch ein Kind war, wo ich so 10, 11 war und da gab es auch Zinsen. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich da so 10, 20 Euro Zinsen hatte. Das fand ich super cool. Und dann gab es da halt ein Seminar, und da ging es darum, dass Leute irgendwie Geld sparen können in ihren Versicherungen. Und mich hat das extrem begeistert, dass man Menschen irgendwo helfen kann im Finanzbereich. Ich hatte da zwar keine Ahnung von, aber ich fand das cool, wenn Leute Geld sparen. Ich dachte, damit kann man ihnen helfen. Und wenn man damit noch Geld verdient, dann ist das halt eine mega coole Dienstleistung. Aber na gut. Ja, und dann habe ich halt die Seminare besucht, fand das mega toll und wollte halt meine ersten Kunden gewinnen. Und das ist eigentlich so die Story, wie ich da irgendwie so gelandet bin. Die Hauptmotivation war eigentlich, dass ich gesehen habe, hey, da sind Leute, die verdienen Geld damit. Und wenn du auch nur mal 400, 500 Euro damit dazu verdienen würdest, dann wäre das eigentlich schon mega geil, weil dann hättest du nicht mehr 250 Euro im Monat, sondern dann hast du 600, 700 Euro im Monat. Und damit hätte ich eine Menge Scheiß anfangen können zu der Situation und zu dem Zeitpunkt.
Aus der damaligen Sicht, ja. Ne? Ich erinnere mich noch damals, als ich bei uns im Orange-Strukturvertrieb angefangen habe, wie mir dann auch erzählt wurde, ja, schau mal, wenn du hier nur ein bis zwei Kunden im Monat gewinnst auf deiner anfänglichen Stufe, dann hast du schon 400 Euro verdient. Wo
Ja,
kriegst du
also
das
damals,
sonst auf dem Arbeitsmarkt?
ja, mega viel Geld auf jeden Fall. Es hat mich extrem begeistert. Ich habe mir dann noch ausgerechnet, boah, wie viel Euro pro Stunde ist das? Und dann sind das 40, 50 Euro die Stunde. Das fand ich voll krass, weil damals war Mindestlohn, glaube ich, auch bei 8,50. Und das fand ich halt einfach mega cool und wollte halt die Chance wahrnehmen. Aber im Endeffekt, die ersten 9 Monate habe ich, glaube ich, einen Kunden gewonnen. Einen Kunden in 9 Monaten. Das war dann das Ergebnis. Und der eine Kunde war ich selbst mit Eigengeschäft, wo ich dann irgendwie 70 Euro für bekommen habe.
Also
Ja.
hast du auf deine eigenen Verträge Prof bekommen?
Ja, tatsächlich. Ich habe, ich glaube, drei Promille gab es.
Ja,
Oder zwei. Zwei oder drei Promille.
das ist schon mal gar nicht schlecht, weil als ich eingestiegen bin, bin ich natürlich auch erstmal Kunde geworden, ne? Weil jeder Kunde hat das Potenzial, Partner zu werden und jeder Partner ist ein Kunde, so nach dem Motto. Habe ich mich damals von meiner Führungskraft beraten lassen. Der hat allerdings die komplette API und alles bekommen. Ich habe da nichts von gesehen.
Ah, okay, krass.
Ja.
Na gut, 2, 3 Promille. Also für mich damals fand ich das echt cool, muss ich sagen, dass ich da so einen Fofi für den Vertrag bekommen habe. Aus heutiger Sicht natürlich sehr fraglich, aber ich wurde da ja auch irgendwo ausgebildet. So ist ja
Ja.
klar, dass ich nicht so viel bekommen habe. Aber irgendwann hat sich das dann halt gewandelt in der Zeit. Also auch in diesen 9 Monaten habe ich Vertriebspartner gewonnen, weil ich zum Beispiel auf irgendwelchen Internet-Apps habe ich mich mit Leuten getroffen, habe halt dieses klassische Kontakte gemacht. Also ich habe auch Kaltakquise gemacht in irgendwelchen Vodafone-Läden, Leute voll gequatscht oder im Saturn. Und irgendwann sind dadurch dann halt mal Mitarbeiter entstanden, die dann Umsatz generiert haben, anders als ich. Und mich hat das halt motiviert, weil ich auf die halt eine ganz kleine Differenzprovision hatte.
Ja. Du sagtest jetzt gerade so in den ersten 9 Monaten einen Kunden, dafür aber einige Partner und Kaltakquise und so. So wie ich das raushöre, bist du schon Vollblutvertriebler. Da hast du schon Spaß an der Sache.
Na, ich habe es eigentlich ganz stumpf gemacht. Ich habe einfach das getan, was meine Führungskräfte gesagt haben,
Erzähl mal
weil
davon. Was genau wurde dir beigebracht in Bezug auf Kunden- und Partnerakquise?
naja, also wenn du, also erstmal ging es ja grundsätzlich darum, im Kontaktkreis, in den Leuten, die man halt kennt, die halt dafür zu begeistern, dass man denen helfen möchte, dass sie einem helfen sollen, weil man sich gerade was Neues anschaut. Das hat bei mir nicht so gut funktioniert, weil ich da ein bisschen zu heftig reingegangen bin mit Finanzen und ich zeige euch, wie man Geld investiert. Und die haben sich so gedacht, hey, du hast doch gar keine Ahnung davon. Das hat nicht ganz funktioniert und dann hieß es halt, Mensch, du hast keine Kontakte mehr, wo du jetzt Daten organisieren könntest, Leute für Beratung. Dann musst du neue Kontakte machen und du machst das so, so, so und so. Und dann habe ich das halt einfach, also ich bin so ein Typ, ich habe das dann halt ganz stumpf umgesetzt. Ja, und dann habe ich halt Kontakte gemacht. Ne? Bin ich halt rausgegangen, ich habe Leute angeschrieben im Internet und habe die versucht zu begeistern, sich mit mir und meinen Führungskräften zu treffen. Und die haben die dann gepitcht und das hat dann irgendwann dann auch mal funktioniert.
Okay, und wie glücklich und zufrieden warst du in dieser Zeit? Weil ich meine, dass die Methoden funktionieren, ist jetzt an deinem Beispiel sehen wir, es funktioniert ja schon. Also selbst das, was jetzt, keine Ahnung, in den 80er, 90er Jahren noch gelehrt wurde von den Strukturverträgen, klappt ja. Netzwerkliste, Kaltakquise und so weiter und so fort. Aber so vielleicht auch im Vergleich aus heutiger Sicht, wie heftig zufrieden warst du jetzt mit deiner Arbeitsweise, mit deinem Leben im Strukturvertrieb, mit diesen Methoden?
Wollen wir jetzt die ersten 9 Monate betrachten oder wirklich jetzt auch längerfristig, also die gesamte Zeit über?
Sagen wir erstmal die ersten 9 Monate und du kannst ja erzählen, wie sich das entwickelt hat.
Ja, also ich würde eigentlich schon sagen, den ersten 9 Monaten, bis auf das halt fast am Anfang nicht geklappt hat, war ich eigentlich, weil halt schon geringe Mengen Geld mich sehr zufriedengestellt haben, eigentlich relativ zufrieden, muss ich sagen. Also ich wusste es ja auch nicht besser und ich würde behaupten, zu dem damaligen Wissensstand war ich dann doch eher zufrieden, würde ich jetzt mal sagen.
Okay,
ich war leicht zu begeistern, also mich, ich war sehr leicht zu begeistern. Wenn es allein schon hieß, hey, ich lade dich zum Essen ein, dann war ich 3 Tage, habe ich mich gefreut darauf.
Okay, und was hat sich dann verändert?
Im Dezember habe ich dann irgendwann gesagt, Mensch, ich will das Ganze tatsächlich hauptberuflich machen. Und natürlich auch die Ausbildung. Ich habe ja dann direkt im 34D angefangen. Und die ersten Jahre, also das erste Jahr lief auch sehr gut. Ich habe dann auch den ersten Titel da erworben, dass man Umsatz X in einem Jahr umsetzt. Und es lief eigentlich sehr, sehr gut alles. Irgendwann konnte man sich dann auch ein schönes Auto holen, eine schönere Wohnung holen. Und es hat sich halt alles so entwickelt. Man wurde halt ausgebildet, man hat halt ein Team aufgebaut. Aber es hat halt alles sehr lange gedauert. Das hat man dann irgendwann gemerkt. Es wurde immer über sehr hohe Ziele gesprochen, über sehr kurze Zeiträume, über sehr viel Geld. Aber in der Realität war es dann immer anders. Wir hatten auch immer Wettbewerbe, wo es dann erhöhte Provisionen gab auf mit XY-Bedingungen noch dahinter. Und die waren halt immer sehr, sehr utopisch, diese Anforderungen. Und die hat eigentlich auch nie irgendwer geschafft, so wirklich.
Gib mal ein Beispiel. Also welche Anforderungen waren da? Was musstest du an Umsatz in einem Jahr schaffen, um den nächsten Titel zu erwerben? Wie sahen die Wettbewerbe aus? Lass uns mal einen Blick hinter die Kulissen werfen.
Also die Titel waren eigentlich relativ fair gestaltet. Da kann ich nichts groß gegen sagen. Die Titel waren jetzt nicht so schwer zu schaffen. Es waren eher so die Wettbewerbe, die tatsächlich sehr unrealistisch waren, die wir dann halt auch intern hatten, die internen Wettbewerbe. Da hieß es dann, hey, du machst jetzt eine halbe oder eine Million Wertungssumme in 2, 3 Monaten. Und das war dann halt schon, also das war dann alleine, das ist dann schon sehr anspruchsvoll, den überhaupt zu schaffen. Oder hey, ihr macht als Team 20 Millionen Wertungssumme und wir fliegen nach Dubai und wir waren halt 6 Leute, wovon einer ein 34D hatte. Das waren dann halt solche Dinger. Das war dann halt, wo du dann schon im Voraus wusstest, ich war ja dann in unserer Struktur, die wir hatten eigentlich eine echt coole Struktur. In unserer Struktur war es dann halt so, dass ich das schon ein bisschen mehr dann verstanden hatte irgendwann, wo ich dann gesagt habe, okay, das kannst du eigentlich komplett knicken mit dem Know-how und den Leuten, die wir haben und den Möglichkeiten. Aber es war halt immer eine Motivation für die anderen Leute. Ich weiß nicht, ob die das so verstanden haben, dass das eher unrealistisch ist, das zu schaffen. Aber es hat die Leute halt begeistert, irgendwelche Wettbewerbe reinzugeben, klar.
Ja, also das mit den Wettbewerben, das kenne ich auch ganz gut. Bei uns hat das noch nicht, zumindest in unserer Struktur, hat es nicht ganz so gut funktioniert. Ja, also was ich jetzt hier vor allem raushöre, was mir auch aufgefallen ist, du sagtest, am Anfang bist du eigentlich da reingegangen mit der Motivation, hey, ich kann Leuten helfen, Geld zu sparen bei Versicherungen, damit auch noch selbst irgendwie ein bisschen Geld verdienen. Und das hat sich dann entwickelt zu schneller, höher, weiter, wer mehr Abschlüsse im Monat schafft, der ist der krasseste.
Ja, irgendwann hat sich das tatsächlich gewandelt. Also klar, wenn ich schon einen Kunden hatte und einen Kunden beraten habe, war für mich natürlich immer an allererster Stelle, dass der Kunde irgendwo Geld spart, dass er die Leistungen, dass die optimiert werden und dass man ihm irgendwo beim Thema Investment hilft, je nachdem, wie seine Möglichkeiten sind. Ich war auch nie so ein großer Freund davon, jetzt übertrieben heftig viel Umsatz bei einem Kunden zu schreiben, auf seine Kosten, sondern halt lieber dann einfach mehr Kunden zu akquirieren, was dann natürlich auf Kosten meiner Zeit war. Also ich würde sagen, ich habe zwischenzeitlich wirklich 80 bis 100 Stunden die Woche gearbeitet und war da halt wirklich auch komplett am Limit. Also ich war einen kompletten Samstag, einen kompletten Sonntag, war ich immer im Büro, mindestens 7, 8 Stunden. Und bei uns wurde dann sogar auch teilweise kontrolliert, hey, warum bist du sonntags nicht im Büro? Hey, warum bist du Samstag nicht im Büro? Hey, warum arbeitest du Samstag nicht? Oder wenn du mal frei machen wolltest, also ich habe nicht einmal Urlaub gemacht, also Privaturlaub, sondern nur Firmen-Incentives. Selbst wenn du nur 3 Tage nicht arbeiten wolltest, wurde halt gefragt, hey, warum arbeitest du nicht? Hattest du nicht Ziele?
Ja, das kann ich zu 100% nachvollziehen, war bei uns auch so. Ich meine, ich hatte 2017 einen recht schweren Autounfall, ne, deswegen lispel ich ja immer so, weil ich jetzt gerade die neuen Zähne drin habe, und ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich 2 Tage, nachdem ich aus dem Krankenhaus rausgekommen war, also mein Gesicht war noch komplett destroyed, von der Führungskraft angerufen wurde, und da hieß es, hey, hast du keine Ziele, warum kommst du nicht ins Büro? Ne? Also das und gut, ich bin dann auch tatsächlich ins Büro gegangen, habe mir das Ganze dann gegönnt. Ich war ja motiviert, hatte ja Bock drauf. Rückwirkend betrachtet hat mich das aber nicht wirklich vorwärts gebracht. Und was ich jetzt hier vor allem raushöre, ist diese eine Sache. Bei uns in der Struktur wurde damals das Unternehmertum sehr, sehr, wie soll ich sagen, angepriesen. Das war so das Nonplusultra. Wenn du hier bist, bist du Unternehmer. Du baust dir dein eigenes Business, dein eigenes Unternehmen auf. Du hast hier die unternehmerische Freiheit. Das wurde uns immer gesagt. Und jetzt sagst du, dass du von der Führungskraft angerufen wurdest, wann du zum Arbeiten kommst. Also ja, für mich persönlich ist das nicht ganz so unternehmerisch. Wie siehst du das?
Nee, das ist vor allem auch körperlich, glaube ich, nicht sehr fördernd. Also auch wenn du mal krank warst, also ich bin so persönlich, war ich während des Strukturvertriebs, weil ich war so ungefähr 2-mal im Jahr war ich krank, so einmal im Frühling, einmal im Herbst, einfach wegen Wetter und so, und dann bin ich immer so eine Woche raus. Und da gab es dann halt auch jeden Tag eine WhatsApp oder einen Anruf, hey, hau dir 2, 3 Ibuprofen, hau dir 3, 4 Aspirin rein und komm jetzt zum Seminar. So, und so behindert wie ich bin, habe ich das natürlich gemacht. Und die Konsequenz ist dann natürlich, dass ich dann noch länger flach liege, dass ich halt du saßt halt im Seminar, hast halt nur geschwitzt und hast halt nur dich gefragt, ey, wann hört das endlich auf? Das Lustigste ist natürlich, dass das Seminare waren, die sich immer wieder erholt haben und ich das Seminar schon 30 Mal gesehen habe oder 20 Mal gesehen habe, um mich dann da krank hinzusetzen, damit ich dann noch 3, 4 Tage länger raus bin, weil ich mich nicht erholen kann.
Ja, aber du lernst ja immer was Neues dazu, deswegen musst du ja auch jedes Mal in jedem Seminar drin sitzen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich kann wahrscheinlich heute noch jedes Seminar auswendig.
Also das kann ich absolut bestätigen. Das war irgendwann mal, hat sich das so, wie soll ich sagen, der Break-Even-Point war erreicht. Da gab es keinen Mehrwert mehr aus den Seminaren. Das war nur noch dann so Static Display, so du musst zeigen, dass du halt da bist, damit auch die Vertriebspartner sehen, dass du immer noch motiviert bist und dass du da kommst.
Vorbildswirkung. Da ging es grundsätzlich um das Thema Vorbildswirkung. Hey, wieso sollten deine Leute da sein, wenn du nicht da bist? Und du musst der Vorbild sein, egal wie oft du das gehört hast. Klar, den Gedanken dahinter verstehe ich, das ergibt auch Sinn für die Struktur an sich, dass der Raum halt richtig voll ist, dass es so wirkt, als wäre da jeder begeistert, wenn der Raum halt voll ist, weil wenn ich 4 neue Partner habe und da sitzen nur 4 neue Partner im Raum, dann fragen sie sich halt auch, hey, wo sind die alle? Warum ist da keiner? Das ergibt schon Sinn. Ich würde das wahrscheinlich genauso machen, wenn ich einen Strukturvertrieb hätte.
Ja, aber auf der anderen Seite stelle ich mir halt so die Frage, welche Wirkung hat das, wenn da 7 kranke Leute drin sitzen und die einfach sich fragen, wann hört der Scheiß denn endlich auf? Also es ist jetzt auch nicht so geil. Gut, aber die Geschichten, also bei uns waren die Ausbildung immer montags. Ne? Wenn du einen Montag verpasst hast, das war immer Sünde, also wirklich Haram. Da kenne ich auch tatsächlich Geschichten von Leuten, die ins Krankenhaus zu ihrem Vater gefahren sind, habe ich auch schon von anderen Strukturen gehört, und die dann von der Führungskraft angerufen wurden, hey, hast du es eigentlich schon geschafft? Hast du keine Ziele? Warum kommst du Montag nicht ins Büro? Jetzt hast du auch gerade erzählt, dass du eine sehr, sehr intensive Woche hattest, also 100 Stunden und mehr.
Ne? Safe, auf jeden Fall.
Was genau hat dich da motiviert, das Ganze durchzuhalten? Weil ich meine, das ist schon eine Belastung. So 100 Stunden die Woche, wer das schon mal gemacht hat, auf Dauer, der weiß, dass das nicht easy ist. Und da musst du schon irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, ein Ziel vor Augen haben oder irgendwas, was dich motiviert. Was war es bei dir?
Also einerseits auf jeden Fall die Führungskräfte, die haben mich halt komplett durchmotiviert. Also wenn man wirklich jeden Tag, haben wir nur über Ziele, Errungenschaften, alles Mögliche, ging es immer. Das war halt so ein Thema, womit man halt wirklich konstant motiviert wurde. Also ich war eine Zeit lang sehr, sehr leicht zu motivieren, muss ich sagen. Also sehr leicht, mich zu motivieren. Und das haben die halt gewusst und das haben die halt ausgenutzt, klar. Und es hat halt auch funktioniert. Und so hast du halt geschafft, dass ich halt dann sage, hey, ich stecke da 100 Stunden die Woche rein. Auf der anderen Seite natürlich die Leute, die damals gesagt haben, hey, das funktioniert nicht. Das wird nicht klappen, das, was du da machst, ist Scam. Die haben mich natürlich auch motiviert, weil ich mir gesagt habe, hey, denen wirst du es richtig zeigen, du wirst sehr, sehr viel Geld verdienen mit dem, was du tust, und denen einfach das Gegenteil beweisen. Also das waren so die 2 Hauptmotivationsgründe, die ich hatte. Ja, einerseits die Ziele, die mir eingeredet wurden, ob das denn Auto, Haus, Urlaub, was auch immer, teure Klamotten, irgendein Scheiß ist, das. Und dann auf der anderen Seite halt die Leute, die gesagt haben, hey, das funktioniert nicht. das hat mich halt am meisten motiviert. Also die Leute, die sagen, hey, das funktioniert nicht, das motiviert mich bis heute. Ich würde sogar schon fast behaupten, das ist die Hauptmotivationsquelle, die ich überhaupt habe. Einfach den Leuten, die sagen, hey, du bist ein Loser, denen zu zeigen, hey, das ist nicht so. Ich finde, das ist für mich eine Riesenmotivation und damit kann ich mich auch immer motivieren. Ich setze mich da hinein, stell mir vor, hey, du machst das so und so. Was werden die wohl denken? Das ist für mich so einer der Gründe auf jeden Fall.
Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Also gerade zu den Anfangszeiten im Strukturvertrieb kriegst du ja viel Kontra von Freunden, Family, war zumindest bei mir auch immer so.
Oh, ja. aber richtig, ja, auf jeden Fall.
Da entwickelst du, also ich kann jetzt mal von mir sprechen, aber ich glaube, bei dir war das auch so, da entwickelst du so eine richtige Resilienz, so eine richtige Trotzreaktion fast schon und so eine richtige, so, wartet mal ab. Ja, sehen. Und im Laufe der Zeit wandelt sich das Ganze ja auch. Ne? Wenn die Leute irgendwann mal sehen, du meinst es ernst, du hast Erfolg. Heute kommen Leute auf mich zu, die mich damals ausgelacht haben, die gesagt haben, hey, kannst du bitte mal kurz über meine Finanzen drüber schauen? Und dann kommt es auch mal vor, dass ich heute sage, nein, geht nicht, weil ich einfach keine Zeit mehr für habe. Ne? Aber was ich bei dir jetzt gerade spannend fand in deiner Ausführung, du hast gesagt, du hast dich von Zielen motivieren lassen, die dir eingeredet wurden.
Ja.
Und das finde ich eine sehr, sehr spannende Sache, weil ich, bis ich tatsächlich den Schritt in die Marktwirtschaft gewagt habe, nicht gecheckt habe, dass die Ziele, für die ich arbeite, gar nicht meine eigenen sind. Sondern das war immer nur das, was mir gesagt wurde, was cool ist. Und dann dachte ich, okay, das will ich auch.
Ja.
Aber dann so drüber nachgedacht, habe ich mir festgestellt, das ist gar nicht meins.
Ja, also nee, ich hatte das tatsächlich von vornherein, dass ich genau wusste, dass es eigentlich gar nicht meine Ziele sind, aber ich irgendwas brauche, warum ich das tue, weißt du? Weil sonst hätte ich halt, weil ich war halt von Grund auf eigentlich sehr zufrieden mit dem, was ich hatte und dem, was ich gemacht habe. Du hättest mich auch einfach den ganzen Tag Counter-Strike spielen lassen können und ins Fitnessstudio gehen können. Das begeistert mich von Grund auf. Also ich hätte das alles nicht gebraucht, egal ob das jetzt Auto ist oder irgendwelche Reisen. Also ich bin da eigentlich grundsätzlich nicht so, dass man mich damit begeistern muss. Also es hat sich jetzt über die Zeit so entwickelt, es ist ein Komfort, den man sich geschaffen hat. Wenn man einmal so ein Auto gefahren hat, dann findet man das cool, dann will man das behalten. Oder wenn man eine schöne Wohnung hat, dann findet man das auch cool. Und dann will man halt, man will halt nicht das wieder verlieren, was man sich erarbeitet hat. Das ist jetzt eher so die Sache, was ich dazu sage.
Ja, auf jeden Fall. Nur das birgt auch eine relativ große Gefahr. Weil ich hatte zum Beispiel eine Führungskraft, der hat sich sehr, sehr viel erlaubt, sage ich mal. Ne? Da ist ein teures Auto auf Kredit gefahren, auf Leasing. Der hat sich ein Haus geholt, ein recht großes. Und hatte recht hohe Fixkosten, die er dann aber irgendwann nicht mehr decken konnte. So, und gerade diese Geschichten, hey, du brauchst ein teures Auto, du brauchst ein geiles Haus, du brauchst das, die Ziele, wie halt aufgeredet werden, da sehe ich eine riesen Gefahr da drin, weil du dich manchmal dann halt in eine Situation reinreitest, die du dann halt nicht mehr bedienen kannst und dann selbst als Finanzberater in den Schulden landest. Ja, vor allem bei ihm ist dann irgendwann noch mal ein bisschen Team weggebrochen und dann immer mehr und mehr und die Umsätze haben stagniert und dann hat man bei ihm auch gesehen, die Motivation, die ist überhaupt nicht mehr da. Ja, es war richtig Frust da. Kennst du solche Stories auch oder bin ich der Einzige, der die Erfahrung gemacht hat?
Ich glaube, das ist allgegenwärtig im Strukturvertrieb, dass halt viele Leute, also ich kann das ja auch komplett nachvollziehen, gerade aus Sicht der Führungskräfte, weil wie willst du junge Menschen dazu begeistern, bei dir anzufangen, wenn du nicht nach Erfolg aussiehst, ja? Wenn du natürlich ein Ferrari hast, eine Patek und ein Penthouse, ist ja klar, dass die Leute glauben, was du erzählst, weil du hast ja den Beweis am Handgelenk und in der Tasche. Natürlich fange ich eher bei dem an, als bei irgendwem, der sagt, hey, ich mache dich zum Millionär und der kommt dann, in einem Fishbone-T-Shirt an. Das ergibt natürlich alles Sinn. Also die rein psychologische Strategie dahinter ergibt für mich komplett Sinn. Ich habe es auch selbst so gemacht. Ich hatte selbst auch einen Sportwagen. Ich wohne selbst auch in einem Penthouse. Und ich habe das auch gegenübergestellt, es ist so einfacher, einfach Vertriebspartner im Strukturvertrieb zu gewinnen, als es einfach nicht zu besitzen. Es ist Fakt. Menschen lassen sich dadurch begeistern, auch heutzutage noch, obwohl so viel über Materielles ist nicht wichtig geredet wird. Und auch diese Stories von wegen, der hat zu viel Fixkosten, der kommt mit den Gewerbesteuern nicht hinterher oder was auch immer. Auch das sind Stories, die ich selbst hautnah erlebt habe, die ich mitbekommen habe, die auch Freunde von mir getroffen hat. Das gehört halt einfach dazu. Das ist halt dieses unternehmerische Risiko, wenn ich halt sage, ey, ich baue mir meine Fixkosten auf mit der Möglichkeit, dadurch mehr Partner zu gewinnen, dann ist es halt wieder dieses Rendite- und Risikoprofil.
Aber auf der anderen Seite hast du ja nichts von. Das mal ganz ehrlich, das bringt ja nichts, wenn du nach reich aussiehst, aber weißt, dass du ein dickes Minus auf dem Konto hast und neue Partner einstellst, die erstmal keinen Umsatz schreiben, weil die noch keinen 34T haben.
Ja, das ist ja dieses Fake it until you make it. Das ist ja dieser berühmte Satz, der sich ja so durchgesetzt hat, dass du es halt fakest, bis du es irgendwann wirklich geschafft hast. Aber wenn du es lang genug schaffst, das auszuhalten und dadurch genug Partner akquirierst, könnte es vielleicht irgendwann zu einem Break-Even kommen und es lohnt sich tatsächlich. Das ist die Sache, worauf du spekulierst, wenn du diese Strategie fährst.
Aber genau das ist der Punkt. Es wird vielleicht klappen. Ja. Eine Sache, weißt du, so, keine Ahnung, deine Fixkosten, dein Penthouse, dein Auto und so, das kannst du irgendwann mal abgeben, verkaufen, deine Fixkosten reduzieren, das wird irgendwann. Wo du halt nicht hinterherkommst, ist das Finanzamt. Und das Fall. Finanzamt, das fickt dein Leben. Wenn die sagen, zahl das jetzt und du hast das nicht, dann machen die Konten dicht. So, und bei meiner Führungskraft damals war das sogar so, dass er seine Lizenz verloren hat, seine 34D-Lizenz, weil er seine Steuern einfach nicht zahlen konnte. Wir haben das aber nicht gewusst. Er hat immer noch einen auf großen Babo gespielt, bis einer zufällig mal seinen Namen im Vermittlerregister eingegeben hat und gesehen hat, hey, was ist denn da los? Er hatte gar keine Erlaubnis mehr. Na? Also du hast es jetzt als unternehmerisches Risiko bezeichnet. Ich finde, das hat mit unternehmerischem Risiko gar nichts zu tun. Unternehmerisches Risiko ist es, wenn du dir einen Kredit aufnimmst, um deine Firma aufzubauen, weil du jetzt gerade irgendwie Liquidität und Mittel brauchst, um Marketing zu betreiben oder sonst irgendwas. Aber dir eine dicke Karre zu holen mit 3.000, 4.000 Euro monatlicher Mietrate oder Leasingrate, wie auch immer, in der Hoffnung, dass du dadurch Partner gewinnst, das ist für mich einfach nur hochriskant, Alter.
Ja, also es ist auf jeden Fall hochriskant. Aber ich kenne Leute, die das halt genauso machen und es genauso rechtfertigen.
Und wie erfolgreich sind die? Also ich meine, nicht wie erfolgreich sehen die aus, wie erfolgreich sind die wirklich? Wenn man jetzt so eine BWA ziehen würde, was kommt da raus?
Das würde ich dir gerne beantworten, aber ich weiß es halt nicht so genau. Es würde, glaube ich, am meisten Sinn machen, wenn wir solche Leute einfach mal zum Gespräch einladen.
Das wäre cool, das wäre auf jeden Fall cool, wenn die und dafür... Wenn man
halt dafür begeistern würde, weil ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht, weil ich bin schon lange nicht mehr dort. Und ich glaube, wenn ich die das fragen würde, dann würde dieselbe Antwort kommen wie immer. Es läuft super.
Ja, klar.
Aber ich glaube, wir würden, wenn du so jemanden wirklich nach einer BWA fragst, würde ich zu 95% behaupten, wir würden sie nicht bekommen.
Das glaube ich tatsächlich auch. Das glaube ich tatsächlich auch. Ja, wir werden, also wenn du da jetzt offen dafür bist, mal selbst drüber zu sprechen, werden wir später vielleicht auch noch mal ein bisschen auf Zahlen eingehen. Vorher möchte ich noch eine Frage aus der Community stellen, die jetzt auch in dem Fragestick auf Instagram gestellt wurde. Bei all dem, was du erlebt hast, also 100 Stunden die Woche, 100 Stunden die Woche, Kaltakquise, alles, was du eben erzählt hast, gab es aber die auch mal so Downphasen? Also, weil du hast ja erzählt, du bist ja grundsätzlich eher so ein zufriedener Mensch, du bist recht einfach glücklich zu halten, ne? Gib mir Counter-Strike und Fitnessstudio, dann ist gut. Aber gab es auch so Phasen, wo du dir dachte so, ey, fuck my life, Alter, wenn ich das noch einmal machen muss, dann höre ich auf damit. Oder so richtige Phasen, in denen du halt nicht so motiviert warst, wie du sein solltest.
Auf jeden Fall. Also, wenn das Konto mal Minus war, das ist dann natürlich extreme Downphase für mich gewesen, wenn das Konto Minus war. Das ist jetzt zwar nicht so oft vorgekommen, aber es ist vorgekommen. Aber das ging dann halt auch relativ schnell wieder raus. Also ich mache auch immer, also ich habe jetzt auch keine Schulden beim Finanzamt oder so. Also so einen Ärger hatte ich tatsächlich nie. Also ich habe eigentlich immer mit dem Geld relativ gut gehaushaltet. Jetzt mittlerweile habe ich das gemeistert, glaube ich, diese Herausforderung.
Ja, ich habe deine Excel-Tabelle vorhin gesehen. Das ist echt krass, was du da alles trackst.
Genau. Ansonsten eine richtige Downphase. Also was mich tatsächlich sehr, sehr krass abgefuckt hat. Wir haben ja ein bisschen andere Beratung gemacht. Damals, wir haben ja auch auf Honorar gemacht und dann kam es dann halt auch mal vor, dass Kunden gesagt haben, hey, das war eine Falschberatung und die haben dich dann halt angezeigt, obwohl du genau wusstest, ey, du hast das Bestmögliche getan, was in deiner Macht stand. Das waren dann halt so Sachen, die mich richtig abgefuckt haben. Wenn du halt so eine Anzeige im Postkasten hast und dir gedacht hast, Alter, will der mich jetzt komplett verarschen, du hast alles optimiert, der hat Geld gespart, der hatte auch objektiv gesehen bessere Produkte als vorher. Und jetzt zeigt der Wichser dich einfach an.
Und jetzt, halt jetzt an dieser Stelle, Tilman, möchte ich direkt mit reingrätschen, mit der Behauptung der Strukturvertriebe überhaupt. Hat dein Strukturvertrieb dich vor diesen Anzeigen geschützt?
Nein, also die kamen ja trotzdem an. Und ich hatte trotzdem einen Haufen Arbeit. Also ich musste riesige Stellungsnahmen schreiben. Die gingen dann, da saß ich dann teilweise 4-5 Stunden daran, eine Stellungsnahme zu schreiben. Und das Einzige, was halt passiert ist, die haben es halt weitergeleitet. Also die Anzeige waren auch direkt an mich adressiert und ich habe dann halt gefragt, hey, was soll ich jetzt machen? So, und dann war es halt ganz standardmäßig, ja, schreib uns eine Stellungnahme, was ist passiert. Wurde die Stellungnahme weitergeleitet. Ich hatte halt nur Glück, dass ich halt wirklich, also ich habe halt wirklich keine Fehler gemacht in den Beratungen. Ich habe das alles korrekt dokumentiert. Das war auch keine Falschberatung. Ich habe auch jedes Mal, wo das passiert ist, wurde mir auch Recht gegeben, tatsächlich. Weil ich halt einfach wirklich nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt habe. Aber es war halt trotzdem unfassbar nervig. Es ging auch immer um Anlagen. Also es ging nie um BU oder so. Das war nie das Thema. Es ging immer um Anlagen, weil wir halt Honorare vereinbart haben, die halt erstmal nicht kündbar waren. Und deswegen gab es halt immer Ärger. Aber ich habe halt immer korrekt beraten. Ich hatte halt immer mindestens 3 Beratungstermine, habe die Unterlagen immer fristgerecht übergeben, habe immer aufgeklärt etc. Deswegen habe ich da halt auch immer gewonnen. Wenn du das natürlich nicht machst, hast du ein Riesenproblem. Dann fliegst du natürlich, dann kann es natürlich sein, dass du rausfliegst, ja.
Ja, klar. Also das ist ja das Ding, was ich auch immer sage. Egal, ob jetzt im Strukturvertrieb oder in der Maklerschaft, solange du einen sauberen Job machst, hast du nichts zu befürchten. So, aber ich hatte vorgestern erst so ein Gespräch mit so einem Strukturvertriebler, der zu mir gekommen ist und gesagt hat, ich zitiere nochmal aus der gestrigen Folge, mit einem strukturierten Team Geld zu verdienen, ohne die Haftung eines Maklers zu haben, das macht den Charme eines Strukturvertriebes aus. Und jetzt aus deiner Erfahrung, du bist jetzt nicht nur in der Theorie im Strukturvertrieb gewesen, sondern du hast auch mal ein paar Ohrfeigen von Kunden bekommen in Form von Anzeigen. Inwieweit hilft der Strukturvertrieb in so einer Situation?
Naja, außer dass die haben halt an sich mehr Erfahrung und du kannst dir halt fragen, hey, was soll ich jetzt machen? Aber ich kann jetzt auch einfach durch das Geld, was ich halt mehr habe, mir einfach einen Anwalt nehmen, der mir genau dasselbe sagt. Also die machen halt nichts anderes, außer dass die halt sowieso schon Anwälte haben, die sich darum kümmern. Aber den kann ich mir auch einfach selbst nehmen.
Ja.
Ich habe, wie gesagt, ich habe ja eine Vermögensschadenshaftpflicht, hatte ich ja auch da. Außer, dass ich sie da, tatsächlich da, war es da so, dass ich sie nicht bezahlen musste. Aber es ist halt immer derselbe Ablauf. Also es ergibt auch überhaupt keinen Sinn zu sagen, man hat keine Haftung. Weil wenn du arglistig handelst oder aus Vorsatz, dann wird ja der Strukturvertrieb nicht sagen, ja, das war richtig so, dass der arglistig den Kunden getäuscht hat oder aus Vorsatz gehandelt hat. Wir übernehmen die Haftung dafür, dass unser Berater richtig Scheiße baut. Wir finden das richtig gut und wir stehen mit unserem Namen dafür ein. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ist ja wie bei jedem anderen Unternehmen der Welt genauso, dass wenn der Angestellte richtig Mist baut, dass sie den Angestellten natürlich rauswerfen werden.
Genau, so. Das ist ja auch das, was ich jetzt... Baut,
dann fliegt er raus. Wenn er seinen Corona-Impfpass fälscht, dann fliegt er raus. Die werden nicht sagen... Yo, geile Nummer, wir behalten dich hier, weil du das Gesetz gebrochen hast. Du bist der coolste Typ, du kriegst eine Beförderung. Das ist ja der größte Bullshit überhaupt.
Aber so wird es ja meistens kommuniziert. So wird es ja meistens kommuniziert, so nach dem Motto, hey, du hast hier ein Haftungsdach und wir schützen dich vor allem, was kommt.
Ja, klar.
Ja.
Tillmann. Wenn es ein anderer Fall ist, wenn du mir 50% abdrückst von deiner Prof, so, dann würde ich dir auch Rechtsbeistand, würde ich dir auch den Anwalt zahlen. Kein Thema, können wir gerne machen. Also mache ich sofort, kann ich unterschreiben. Ja. Ich kenne deine Umsätze, also 50% und ich zahle jeden Anwalt der Welt. Das ist mir scheißegal.
Ja. Lass uns einen neuen Strukturvertrieb aufbauen.
Auf jeden Fall.
Nein. Also, Thema, lass mal nochmal zu einem Thema von vorhin kommen. Ich finde, das passt jetzt eigentlich auch ganz gut vom Ablauf her. Du sagtest ja, einfach dadurch, dass du jetzt in der Maklerschaft mehr Geld verdienst, könntest du dir einfach selbst einen Anwalt leisten. Im Vergleich zum Strukturvertrieb vorhin. Und das ist auch eine Frage aus der Community, so die Frage nach dem Verdienst im Strukturvertrieb versus jetzt in der Maklerschaft. Kannst du noch mal ein paar Insights nennen, dass die Leute so eine Vorstellung davon bekommen, wie sich das verändert hat für dich und vielleicht auch für den einen oder anderen deiner Partner?
Ja, das ist auf jeden Fall eigentlich ein schönes Thema auch. Also Strukturvertrieb war es halt so, ich habe halt nebenbei angefangen. Ich habe im ersten Jahr 2017 war das, würde ich mal so schätzen, so 3.000, 4.000 Euro verdient. Im zweiten Jahr waren es vielleicht so irgendwas zwischen 20 bis 30. Dann 2019 waren es, glaube ich, irgendwo zwischen 40 bis 50. Und dann im letzten Jahr 2020 waren es, glaube ich, so um die 80.000 waren das ungefähr. Und ich fand das schon echt gut, muss ich sagen, für, wie alt war ich? 22, 80.000. Da musst du ja normalerweise für studieren und alles drum und dran. Aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass es tatsächlich so viel mehr wird in der Maklerschaft, weil dieses Ziel, was ich mir gesetzt hatte, das Geld zu verdienen, was ich heute verdiene, war eigentlich irgendwo für 2030 angesetzt. Also ich weiß nicht, soll ich mal so ungefähr droppen, was jetzt so dieses Jahr rumkam?
Hau mal raus.
Also wir befinden uns, um es jetzt nicht komplett zu konkretisieren, wir sind so zwischen 200 bis 300 in dem Bereich sind wir.
200 bis 300.000?
Ja.
So, das, was an Provisionsauszahlungsvolumen auf euren Konten gelandet ist.
Ja.
So, und das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das mal zu verstehen, weil die Leute fragen ja immer wieder danach, okay, im Strukturvertrieb hast du halt deine Führung, dein Support von der Führungskraft und du kannst Teamaufbau machen und so weiter und so fort. Und als Solo-Makler geht es ja alles nicht. Ne? Das sagen die auch immer so. Jetzt aus deiner Erfahrung, du hast es einfach gemacht, du bist aus dem Strukturvertrieb raus und du hast jetzt in der Maklerschaft ein Team aufgebaut.
Ne? Ja.
Wie hat sich so das Einkommen von deinen Partnern noch verändert? Also vielleicht hast du da ein, zwei Beispiele. Hat sich da vielleicht auch mal motivationstechnisch was getan? Weil ich kenne ein paar Leute, die jetzt aktuell noch im Strukturvertrieb sind, die kurz davor waren aufzugeben und zu sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und dann habe ich denen halt gezeigt, was in der Maklerschaft geht und die sagen, ey, ich brenne wieder.
Also ich würde sagen, es ist auch viel interessanter, über meine Partner zu reden, als über mich, weil ich habe in meinen Augen habe ich eigentlich immer ganz gutes Geld verdient.
Mhm.
Selbst 80.000 ist ja echt viel mehr Geld, als man überhaupt ausgeben kann, wenn man das einfach nur mal vernünftig, realistisch betrachtet. Also ich finde das viel interessant. Also ich habe zum Beispiel Partner, ich kürze sie einfach mal ab. Wir nehmen mal den Herrn LR. Also Herr LR war auch tatsächlich 4 Jahre im Strukturvertrieb und der hatte extrem wenig verdient jetzt im Verhältnis. Also der war irgendwo so immer bei so 20.000, 25.000 brutto. Und wir hatten letztens ein Gespräch und ich hatte ihn halt mal so gefragt, Mensch, du, was hast du eigentlich dieses Jahr verdient? Weil ich habe jetzt so mit 40.000, 50.000 gerechnet. Ich habe echt keine Erwartung gehabt. Dann sagt er, naja, so, boah, ich glaube 100.000, 120.000. Ich so, wie, du verdienst 10.000 Euro im Monat? Er sagt, ja. Ich so, hä, du machst doch gar nichts. Du bist doch mega entspannt. Ich sehe immer nur deine Instagram-Stories, dass du im Gym bist und irgendwie du rumchillst und dies und das.
Die also sehe ich auch immer.
Ich mach 10.000 im Monat. Ich sage, okay, krass. Oder auch andere Partner von mir, die sogar noch länger im Strukturvertrieb waren, die 7, 8 Jahre im Strukturvertrieb waren, die dann gegangen sind, wo ich auch mal gefragt habe, hey, was verdienst du jetzt eigentlich? Der war auch so, ich glaube, so 7.000, 8.000 Euro im Schnitt. Ich weiß, klar, ist jetzt nicht die Welt. Aber er hat halt einfach gesagt, also die Steigerung von vorher war so bei 1.000 bis 2.000, jetzt auf 7, 8 ist halt einfach komplett anders.
Definitiv.
Also wir haben viele Leute, die jetzt auch sagen können, hey, ich kann endlich vernünftig Altersvorsorge betreiben. Hey, ich kann mir jetzt eine Immobilie leisten. Ich kann mir jetzt Auto XY leisten. Also gerade bei meinen Partnern macht sich das sogar noch viel, viel mehr bemerkbar, was da jetzt halt wirklich möglich ist. Oder auch Leute, die wir aus der Ausschließlichkeit gewonnen haben, die halt extrem viel verkauft haben, keine Provision dafür bekommen haben und heute dann halt wirklich 4.000, 5.000 Euro im Monat verdienen, für die ist dann halt eine ganz andere Welt.
Definitiv, definitiv. Allem voran, wie du es jetzt gesagt hast, selbst mal wirklich was für sich tun zu können. Weil ich kenne das aus dem Strukturvertrieb so, du tust immer sehr, sehr viel für andere, egal ob es jetzt Partner oder Kunde ist, du bist immer am Ackern, siehst zu, dass die alle, sage ich mal, ein besseres Konzept bekommen oder ihre Umsätze schreiben oder so. Und selbst vernachlässigst du dich irgendwo dann so ein bisschen. Und dann verdienst du halt jetzt irgendwo ein bisschen Geld und dann kannst du dir halt auch mal vielleicht ein vernünftiges Auto leisten. Und dann kannst du dir auch vielleicht mal einen vernünftigen Steuerberater leisten, was auch nicht verkehrt ist ab einem gewissen Einkommen, dass man die Steuererklärung nicht mehr selbst macht. Und vor allem kannst du dir dann, sage ich mal, auch eine ordentliche Unternehmensstruktur aufbauen. Ja? Das finde ich jetzt sehr, sehr spannend, wie du das Ganze erzählt hast. Ich habe jetzt gerade zum Thema Einkommen noch eine Frage an dich. Und zwar wird in Strukturvertrieben ja immer erzählt, es kommt nicht auf die Promilleanzahl an, die du bekommst. Ne? Es kommt auf die Marge an, die du hast. So. Und wenn du jetzt halt, was weiß ich, bei 20 Promille stehst und unter dir 5 Partner hast, die jeweils 10 Promille haben, dann hast du ja insgesamt 70 Promille. Das ist ja mehr, als jeder Makler bekommt.
Okay.
Was sagst du dazu?
Naja, aber ich kann doch genau dasselbe machen. Also ich kann doch auch genau das Ganze selbst machen. Aber dass ich könnte halt zum Beispiel sagen, ey, ich setze mich selbst also fiktiv auf 30 Promille und setze meine Partner auf 10. Dann habe ich 20 Promille Marge.
Wäre halt ein ziemlich ehrenloser Move, aber okay.
Naja, also wie würdest du denn jetzt dagegen argumentieren als Strukturvertriebler?
Nee, als Strukturvertriebler würde ich jetzt nicht dagegen argumentieren, aber ich finde, jemanden auf 10 Promille einzusetzen, der 34D hat ausgebildet ist, das finde ich irgendwie nicht ganz fair.
Ja, klar ist das nicht fair, aber wenn mir jemand mit so einer unfairen Argumentation kommt, dann argumentiere ich halt genauso unfair. Wie soll ich denn jetzt versuchen, ein hohes Niveau zu halten? Ich kann ja auch sagen, hey, ich mache 40 Promille und die anderen kriegen 10. Also ja. Nur rein in der Theorie, so wenn du halt Makler bist, dann kannst du das halt selbst bestimmen. Selbst wenn dein Partner verhandelt, na klar, ist das mega asozial, den Leuten 10 Promille zu geben, dann wird auch wahrscheinlich nicht mehr so wirklich das Kunden, also wie soll da wirklich der Kunde im Vordergrund stehen? Das ist meine Frage. Wenn ich so wenig verdiene und irgendwo einen Lebensstandard habe, da muss ich ja so viel mehr beim Kunden platzieren oder so viel mehr Kunden machen, dass irgendwas wird doch dann in Mitleidenschaft geraten. Entweder es ist meine eigene Gesundheit, weil ich so viel arbeite, wie ich das getan habe, oder es ist der Kunde, weil ich mehr verkaufen muss, was der Kunde sich nicht leisten kann. Also irgendwas oder mein eigenes Leben. Oder ich lebe dann halt wirklich und kann keine Altersvorsorge betreiben. Ich kann mir keine vernünftige private Krankenversicherung leisten. Ich wäre in jedem Angestelltenjob, wäre ich besser und ich bin später in Altersarmut. Also irgendeiner dieser Punkte muss er dann zutreffen. Du darfst jetzt selbst aussuchen, welcher. Ansonsten es geht ja gar nicht anders. Wie soll das
Na,
funktionieren?
ich bin absolut bei dir. Und das ist ja auch das, was ich auch immer in den Kundenberatungen sehe. Also ich bin ja hauptsächlich im Bereich Soldaten unterwegs. Da haben Leute teilweise, halte ich fest, 200, 250 Euro Riester. Also Monatsbeitrag. Ja, wir wissen beide, dass alles über 160, 42 keinen Sinn macht. Aber trotzdem sind dort 200 Euro Riester platziert. Warum? Naja, weil die Berater auf der anderen Seite halt so einen geringen Promillsatz haben oder so einen geringen Verdienst haben, dass sie halt einfach mit höheren Beiträgen irgendwo arbeiten müssen, damit die auch überleben können.
Ja,
Weil dann
also
haben die
das.
noch ein teures Leasing, eine teure Miete oder sonst irgendwas und das Ganze muss sich irgendwie finanzieren.
Ja, das ist halt wirklich schade. Aber das ist halt irgendwie so entstanden, dass es genau so ist. Also, ja, so funktioniert halt richtiger Strukturvertrieb im Endeffekt. Du musst ja irgendwie, das ist ja ein bisschen wie bei Wolf of Wall Street, die Leute sollen halt so sein wollen wie die Führungskraft.
Das
Das ist
hast du
halt
schön gesagt, so sein wollen wie die Führungskraft. Ja.
so der Punkt. Und dann musst du halt 100 Stunden die Woche arbeiten. Scheiß auf die Gesundheit, scheiß auf Fitness, scheiß auf Sport, scheiß auf Freunde, Beziehungen. Brauchst du alles nicht. Also bei uns wurden auch aktiv Beziehungen beendet, weil die zu viel Zeit gefressen haben. Wurde halt gesagt,
Ja.
ey, die Führungskraft gesagt, ey, du schmeißt jetzt deine Freundin raus oder du hörst auf damit, du hörst auf mit Sport, du machst jetzt nur noch Business, weil sonst funktioniert das nicht. Das sind
Ja.
dann halt die unternehmerischen Tipps.
Meine Führungskraft damals hat einen Vortrag gehalten, hat gesagt, ich mache erst Sport, wenn ich es mir verdient habe. Ne? Also,
Ja.
so funktioniert das nicht. Und allem voran, was ich halt sehr, sehr traurig finde, ist, dass dein soziales Umfeld im Strukturvertrieb tendenziell eher verbrannt wird, als dass du einen Mehrwert daraus gewinnst. Immer so diese Argumentation, ja, wenn sich niemand dein Erstgespräch nicht anhören will, dann hat er es nicht verdient, dein Freund zu sein. Ja, und da gehe ich noch gewissermaßen, ja, ich würde nicht sagen, ich gehe mit, aber ich verstehe den Gedanken dahinter, dass du aus dem Freundeskreis Support bekommen solltest, okay. Aber wenn dir angeraten wird, deine Beziehung zu beenden, das finde ich, geht in meinen Augen definitiv einen Schritt zu weit. Ja, bei mir war das damals einfach so, dass mir nicht angeraten wurde, meine Beziehung zu beenden, sondern ich habe mich einfach so asozial verhalten im Strukturvertrieb, dass ich halt die komplette Familie angequatscht habe mit, wisst ihr, wie scheiße ein Bausparvertrag ist und so weiter und so fort, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Das war
Ja,
meine erste Beziehung im Strukturvertrieb, die zu Ende gegangen ist.
also ich wurde ja auch selbst aktiv darauf gebrandet, dass ich über kein anderes Thema mit Leuten rede, außer über Finanzen. Also egal, welches Gespräch ich mit irgendjemandem angefangen habe, habe ich nur darüber nachgedacht, ey, wofür ist denn interessant? Kann ich den für mein Team gewinnen? Kann ich ihm was verkaufen? Die ersten Fragen waren halt, ey, was machst du beruflich? Ah, was verdient man da? Da, wenn er das nicht gesagt hat, guck mal im Internet, Mensch, was verdient er denn? Was kannst du da platzieren? Wie viel von seinem Netto könntest du investieren? Was kostet eine BU für den? Also während du die ersten 3 Worte mit ihm wechselst, hast du im Hinterkopf schon, ey, was kann ich da platzieren? Wie mache
Das
ich das?
kann ich absolut nachfühlen und nachvollziehen, ist aber kein geiles Leben aus meiner Sicht. Also wenn ich mich damals beobachte, wie es halt ging, weil irgendwo wird ja immer erzählt, jeder Kontakt ist ein Potenzial, ne? Und irgendwo wirst du ja, wie du es gesagt hast, darauf gebrandet, nur über dieses Thema mit den Leuten zu sprechen und im Gespräch auch nach der Möglichkeit zu suchen, okay, wie drehe ich das Gespräch jetzt in Richtung Finanzen? Aber das gibt ja irgendwie keinen Seelenfrieden. Also ich meine, seit ich jetzt in der Maklerschaft bin, bin ich so entspannt, wenn ich irgendwo auf eine Party gehe, dann kann man sich halt über andere Dinge unterhalten und das ist jetzt scheißegal, ob du jetzt pitchen musst oder nicht. Weil du weißt, wenn ich morgen mich wieder an den Laptop setze, habe ich halt wieder meine 7, 8, 9 Kundenanfragen und muss meine Termine abarbeiten und es ist mir jetzt egal, ob ich den annehme oder nicht. Was ich sogar viel, viel angenehmer finde inzwischen, mir tatsächlich aussuchen zu dürfen, mit wem ich zusammenarbeite und mit wem nicht, habe ich ja vorhin schon gesagt. Wenn gewisse Leute jetzt auf mich zukommen und sagen, hey, kannst du hier mal meine Finanzen drüber schauen, habe ich gar keinen Bock drauf. Weil ich einfach weiß, dass das mehr energetische Kosten haben wird und mehr Aufwand für mich haben wird, als das irgendwie was bringen wird.
Ja, also ich habe damals wirklich alles beraten. Also alles, was irgendwie atmen und reden konnte, habe ich beraten. Scheißegal, also alles egal.
Ja, ja, so wird man ja auch erzogen. Ich möchte jetzt auch direkt den Übergang zu der nächsten Frage hinkriegen. Und zwar kommt die gerade von einem sehr, sehr jungen Strukturvertriebler, der gerade dabei ist, aus dem Strukturvertrieb in die Marktwirtschaft zu wechseln. Und für ihn, nachdem er zu diesem Podcast durchgehört hat, nachdem er gesehen hat, ey, in dem alten Strukturvertrieb hat er jetzt 14 Promille pro Abschluss bekommen, hier bekommt er jetzt bis zu 45, teilweise sogar 50. Die Akquisemethoden dort, die Akquisemethoden bei uns in der Marktwirtschaft, wie wir das machen, die Digitalisierung etc., der sagt, hey, die letzten 3 Jahre Strukturvertrieb, das fühlt sich jetzt nicht gut an. Das fühlt sich an, als hätte ich da die Zeit komplett verschwendet. Wie siehst du das? War Strukturvertrieb verschwendete Zeit?
Nein, also ich sehe das nicht so, dass es verschwendete Zeit ist, sondern ich würde das halt eher so betrachten, dass es halt eine Ausbildung ist, die du genießt und eine Lernphase, die du halt sehr teuer bezahlst.
Das ist eine sehr teure Ausbildung.
Also das ist die teuerste Ausbildung, die es so gibt, würde ich behaupten, die du da hast. Das heißt, du solltest die Zeit, die du dort bist, solltest du halt auch gut nutzen, dir möglichst viel Wissen saugen, die Informationen gewinnen, wie mache ich das alles selbst und dann halt, sobald der Punkt gekommen ist, das einfach selbst umsetzen. Selbst Makler werden einen eigenen Vertrieb aufbauen, meinetwegen, aber es halt nicht als verschwendete Zeit betrachten und hinterher heulen, was man alles verloren hat. Ich habe das damals selbst gemacht, aber also ich habe halt auch gerechnet, hey, wie viel Geld ist dir jetzt flöten gegangen in der Zeit? Dann hast du halt gesehen, hey, das war so ein mittlerer 6-stelliger Betrag, der weg ist. Dann bist du halt erstmal 2-3 Tage ziemlich angepisst.
Das tut aber schon weh, ja. Aber dann
halt irgendwann und denkst halt drüber nach, okay, das wird schon Grund gehabt haben und du machst es jetzt einfach besser und du hast auch genug Zeit. Du bist, keine Ahnung, wie alt ist der junge Herr?
23.
23, ja, also er hat doch noch genug Zeit in seinem Leben, das 10, 20, 30-fache wieder reinzuverdienen. Und sollte das jetzt nicht als weggeworfene Zeit betrachten, sondern halt als Ausbildung, als Lernphase. Er hat wahrscheinlich viel gelernt, er wurde gut ausgebildet in dem Vertrieb, wo er war. Die bilden alle sehr gut aus, klar. Also das kann man wirklich nicht sagen, dass sie nicht gut ausbilden. Es ist halt einfach nur sehr hart, sehr anstrengend. Und man muss es halt irgendwo körperlich, geistig mitmachen. Es ist halt wie so eine Militärausbildung so ein bisschen, so wie eine Spezialeinheit. Die meisten geben halt auf, das war damals bei uns auch so, alleine schon von Leuten, die auf unserem Event waren, fürs Anwerben zu, wer ist in zwei Wochen noch da, das war schon 1:10. So, wer wird Hauptberufler, ist von Anwerben zu, wer wird Hauptberufler, war 1:100. Also gefühlt wie beim GSG 9, die Auswahlkriterien. Wer schafft dann wirklich irgendwann erfolgreich in dem Vertrieb zu sein, wo ich war 1:1000. So, ja. Das heißt, wenn du das wirklich geschafft hast, warst du auch wirklich gut in dem, was du getan hast. Und die Leute, die diese Ausbildung genossen haben, die jetzt zum Beispiel auch mit mir zusammenarbeiten, die verdienen jetzt halt alle sehr, sehr, sehr viel Geld oder sind halt mit ihrem Leben sehr zufrieden.
Ja, also was ich jetzt hier noch betonen möchte, die Ausbildung, wie du sie genannt hast, die teuerste Ausbildung der Welt wahrscheinlich, definitiv, aber nicht nur monetär gesehen, weil das ist vermutlich auch die einzige Ausbildung, die auf diese Art und Weise deine sozialen Kontakte fordert, deine, wie soll ich sagen, dein soziales Leben so beeinflusst, du hast es ja selbst gesagt, ne, alles, was reden und atmen konnte, hast du versucht zu beraten. Und das ist auf Dauer. Klar, wenn du irgendwo zwischen 20 und 30 jung motiviert bist, ist ja cool. Aber stell dir mal vor, du willst irgendwann mal, sag ich mal, eine Familie aufbauen, du willst irgendwann mal auch für deine Familie da sein. Da ist nichts mit 100 Stunden die Woche.
Nee, das wird nicht funktionieren. Also irgendwann muss man vielleicht mal schauen, okay, was will ich wirklich im Leben? Und sich halt wirklich 1:1 aufschreiben, das habe ich damals auch getan. Ich habe mir ein Blatt Papier genommen, habe halt aufgeschrieben, hey, was habe ich hier, was habe ich da? Und bin halt wirklich zur Erkenntnis gekommen, okay, es hat für mich mehr Vorteile, das Ganze halt als Makler umzusetzen. Ich hatte damals eigentlich sogar das Bedürfnis mit meinen Führungskräften, also von den Führungskräften, die halt noch da waren, mit denen darüber zu sprechen, aber es hat keinen interessiert, niemand wollte mit mir darüber reden. Ich hatte auch gar nicht vor, irgendwen irgendwo abzuwerben, sondern ich wollte einfach nur wissen, hey, was habt ihr dazu zu sagen? Was sagt ihr zu dieser Entscheidung? Redet mit mir darüber, weil ich habe euch 4 Jahre zugehört, jetzt hört mir einmal zu, aber es gab einmal eine WhatsApp und einmal gab es noch ein Gespräch. Das Gespräch war sehr einseitig. Das war, hey, wir sind die Geilsten, wir sind die Tollsten, wir brauchen dich nicht, du bist ein Vollidiot, verpiss dich. Das war so das, was ich gefühlt habe bei dem Gespräch. Und dann habe ich mich halt in meiner Entscheidung einfach nur bekräftigt gefühlt. Die Leute haben halt alle den Kontakt mit dir abgebrochen aus dem Strukturvertrieb, aber die Leute, mit denen du damals was zu tun hattest oder auch Freunde, die du vielleicht irgendwann mal verschreckt hast, die waren halt auf einmal alle wieder da.
Ja, auf einmal, also nicht nur auf einmal wieder da, sondern ich glaube, das liegt auch vor allem daran, dass du dich auch ein bisschen in deiner Attitude verändert hast, weil du einfach gemerkt hast, hey, ich muss jetzt nicht mehr jeden beraten auf Gedeih und Verderb. Ne? Ich glaube, das spielt auch noch mal ein bisschen mit rein. Was ich jetzt unbedingt noch fragen möchte, dir ging es ja auch selbst schon zu Zeiten des Strukturvertriebs nicht schlecht. Also es ist ja nicht so, dass du komplett aus Frust gegangen bist oder sonst irgendwas. Du hast ja schon gut Geld verdient, auch für deine Verhältnisse.
Ja.
Was war dann der Trigger und der Auslöser, um überhaupt mal über den Tellerrand des Strukturvertriebs rauszuschauen und zu sagen, okay, was gibt es da draußen noch? Wie bist du auf das Thema Marktwirtschaft gekommen? Weil bei uns im Strukturvertrieb damals wurde Marktwirtschaft so richtig gehatet. Also so richtig. Ja. Da gab es ganze Schulungen darüber, wie kacke Makler sind.
Ja, also gab es bei uns auch. Also wir hatten auch das Thema Makler öfters im Fokus, auch in sehr hohen Coaching-Runden. Es wurde gesagt, die Produkte sind super. Also es wurde gesagt, die Produkte aus der Maklerschaft sind die besten, die es gibt. Das wurde ganz klar kommuniziert. Es wurde aber immer gesagt, ey, die kriegen nur, bei uns wurde damals gesagt, die kriegen 20 Promille Max. So, das war damals die Aussage und dann wurde gesagt, yo, das kriegt ihr bei uns auch. Also keine Ahnung, wie wir darauf gekommen sind. Das war halt die Kernaussage, 1:1. Also ich habe die Notizen auch noch irgendwo rumliegen, kann ich dir genau sagen, dass es wirklich genau so ist, dass die maximal 20 Promille kriegen in der Maklerschaft. Mhm. Aber es wurde gesagt, probiert niemals einen Makler für euch zu begeistern für den Strukturvertrieb. Das wurde ganz klar gesagt. Es war auch immer sehr schwierig, wenn Kunden bei einem Makler waren, wurde auch gesagt, Mensch, passt da auf, wenn ihr mit einem Makler am Tisch sitzt, die sind ganz gefährlich. Das wurde wirklich genauso kommuniziert. Aber jetzt so gesagt, und, achso, was noch dazu kommt, ja, die müssen so 5.000 bis 10.000 Euro im Monat für Infrastruktur ausgeben.
Es ist immer wieder spannend und interessant zu hören.
Das waren halt die Sachen. So, das kann ich auch ganz genau erklären, wie es dazu gekommen, warum war ich so unzufrieden. Also das hat sich alles so im November 2020 entwickelt. Da kam mal wieder so eine Anzeige rein. Es waren sogar zwei Sachen, die ich nicht verstanden habe, wo ich eigentlich alles richtig gemacht habe. Da habe ich halt gefragt, Mensch, was kann ich tun? Dann wurde mir nicht geantwortet. Da wurde mir dann tatsächlich gar nicht geholfen, obwohl ich da ein Problem hatte. Und ein sehr, sehr guter Freund von mir, der Herr, nennen wir jetzt nicht, ein gewisser Freund von mir, der ist schon gegangen aus dem Strukturvertrieb. Ich habe ihn angerufen, weil der hat bei einem anderen Vertrieb angefangen, die aber alles sehr maklermäßig aufgebaut haben. So ein Maklervertrieb war das. Und da habe ich ihn gefragt, Mensch, du, lass uns mal reden, ich will mit deiner Führungskraft sprechen. Habe ich mit der eine Stunde telefoniert und wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Wir sind auch heute noch sehr gut befreundet, die Führungskraft und ich. Und der hat mir halt so ein paar Sachen aufgedeckt, dass ich stutzig wurde. Und ich habe das erstmal hingenommen und ich hatte aber ein Coaching gebucht. Ich hatte damals ein Coaching gebucht für echt viel Geld.
Bei wem?
Und habe diesen bitte?
Bei wem? Welches Coaching?
Bei Wladimir Simonov.
Ah, Shoutout. Da
hatte ich Coaching gebucht. Ja. Das war auch echt cool, auf jeden Fall. Und ich war halt so an diesem Punkt, ich habe mir gedacht, ey, dieser Typ ist so erfolgreich, dieser Wladimir. Ich rufe den jetzt an und ich frage den, warum er kein Strukturvertriebler ist. Habe ich den Wladimir angerufen. Er hat gesagt, Mensch, ich bin da vielleicht der falsche Ansprechpartner für. Aber pass auf, ich gebe dir meine Nummer. So, und dann bin ich halt wieder bei wem ganz anders gelandet und hatte mit dem halt einen Zoom-Call. Das ging eine Stunde. Und er hat mich so begeistert und er hat wirklich alle Lügen aufgeklärt, die mir erzählt wurden, alle Falschaussagen, dass ich gesagt habe, okay, das war alles falsch, was dir beigebracht wurde. Es muss einen Grund haben. Dann wollte ich halt mit den Leuten reden. Dazu kam es nicht. Da habe ich gesagt, okay, du hast mir alles bewiesen. Die anderen haben halt nur Bullshit erzählt. Ich gehe.
Mhm.
Das war halt so die Sache.
Ich habe auch schon...
Wenn du mir eine Sache erzählst, und mir sagst, es ist ein Fakt, das ist so, und es stellt sich als Lüge heraus, und das nicht nur einmal, sondern mehrfach, 2, 3, 4 Mal, dann kannst du halt dann das Vertrauen nehmen und kannst es wegwerfen. So.
Hat gar keine Basis. Ne? Aber Tillmann, worauf ich jetzt nochmal ganz kurz hinaus wollte, ist, ich habe jetzt schon öfter von Leuten gehört, die aus dem Strukturvertrieb gewechselt sind, und im Strukturvertrieb hast du ja so eine ganz enge, fast schon emotionale Bindung zu deinem Team, zum Führungskraft und so weiter. Ne? Und viele von ihnen haben immer noch so das Bedürfnis, so okay, ich habe die Entscheidung getroffen, Marktwirtschaft finde ich besser, ich möchte gehen, aber ich möchte das vorher noch mit meiner Führungskraft besprechen. Und in aller Regel wird das Gespräch entweder abgesagt von der Führungskraft oder es wird sich an den Tisch gesetzt und dann werden nochmal die ganzen Bullshit-Fakten, die du eben gesagt hast, also die keine Fakten sind, über die Marktwirtschaft hervorgeholt. Ein sehr, sehr guter Freund von uns beiden sogar, wir kennen ihn beide, wir nennen seinen Namen jetzt hier mal nicht, der wird vielleicht auch irgendwann mal noch im Podcast hier auftauchen. Dem wurde zum Beispiel noch am Tisch, nachdem er schon wusste, was Makler ist, was er ist, wurde immer gesagt, ja, pass auf, als Makler 15 Jahre Stornohaftung, Ne? Und Tausende von Euros für die Software und so weiter und so fort und lohnt sich einfach nicht. Wie war es bei dir? Hast du auch das Gespräch? Du hast ja gesagt, du hast das Gespräch mit deinem Führungskraft nochmal gesucht zum Thema Maklerschaft. Wie ist es dann von deren Seite abgelaufen? Das würde mich jetzt nochmal interessieren, aus folgendem Grund. Solange du im Strukturvertrieb bist, sind die Führungskräfte deine besten Freunde. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und du wirst auch immer so behandelt und sehr kollegial und alles dies, das, jenes. Sobald du dich dagegen wendest oder was auch nur hinterfragst, auch nur das Hinterfragen, bringt dich meistens in eine sehr unangenehme Situation. Wie war es bei dir? Ja.
Also ich hatte ja mehr oder weniger zwei Führungskräfte. Also die Führungskraft und die Übergeordnete, zu denen ich beiden halt ein sehr, sehr gutes Verhältnis gepflegt hatte. Und mit der einen kam es zu gar keinem Gespräch. Der ist einfach gegangen. Da wollten wir sogar mit dem guten Freund, den wir beide haben, zusammen ein Gespräch führen, weil ich ihn direkt mit ihm konfrontieren wollte. Die haben sich auch beide gesehen, aber er ist einfach gegangen. Keine Ahnung warum. Und dann kam es auch bis heute nie wieder mit ihm geschrieben oder geredet. Und mit der anderen Führungskraft, da kam es zum Gespräch nach 20 Versuchen. Da wurde wirklich von Tag zu Tag abgesagt. Wir wollten sogar am selben Tag, wo wir gekündigt haben, noch ein Gespräch mit ihm. Wurde auch abgesagt mit der Begründung, ich komme nicht zu euch, ich bin der Guru, ihr kommt zu mir, wenn dann. Aber wir hatten keine Lust hinzugehen, so, weil es war vereinbart, dass er zu uns kommt und nicht andersrum. So, dann hat sich das irgendwann im Januar ergeben, das Gespräch. Es war halt sehr einseitig, da wurde halt, das hatte ich eigentlich auch so, sogar schon angerissen, es wurde halt einfach gesagt, yo, wir brauchen dich nicht. Wir schreiben die geilsten Umsätze im Unternehmen, wir sind die heftigsten Ficker. Und das wird eh nicht funktionieren, was du da machst. Also man wurde halt eher so ein bisschen verspottet, so kannst du dir vorstellen. Also es wurde halt einfach gesagt, wir brauchen dich nicht. Das war die Kernmessage.
Also ist bei dir auch so nach dem Motto, entweder du bist für uns oder du bist gegen uns.
Ja, na klar. Also grundsätzlich, das war grundsätzlich im Unternehmen bei uns so, entweder du bist für uns oder du bist halt Enemy.
Ja.
Ganz, ganz einfaches Ding.
Jo, also aus heutiger Sicht, denke ich, sind wir uns beide einig. Ich zumindest für mich kann sagen, ich würde nicht mehr in den Strukturvertrieb zurückgehen. Wie siehst du das?
Nein, auf keinen Fall. Das wäre ja ziemlich dämlich von mir und ein massives Downgrade.
Okay.
Das wäre nicht sehr clever. Auch für meine Kunden nicht. Auch für meine Kunden auf keinen Fall. Weil das, was ich denen so bieten kann, auch mit unseren Konzepten, die wir mittlerweile entworfen haben, das kriege ich nicht abgebildet. Nirgendwo.
Jetzt haben wir tatsächlich eine Frage aus der Community, die möchte ich dir auch genauso stellen, wie die gestellt wurde. Und da möchte ich einfach deine Antwort darauf haben. Warum macht es überhaupt keinen Sinn, für einen Strukturvertrieb zu arbeiten? Dauerhaft.
Langfristig. Kann ich ja sagen, weil irgendwann ist doch mal der Punkt gekommen, da kannst du alles, da weißt du alles. Warum solltest du dann deine Führungskräfte weiterhin dafür bezahlen und all diese Nachteile in Kauf nehmen? Das war bei mir auch so. Ich wusste, wie man ein Team aufbaut, wie man ein Team leitet, wie man Gespräche mit denen führt. Ich konnte an sich alles. So, aber wieso soll ich denn weiterhin 70% der Prof abgeben? Es ist nicht mein Unternehmen, es sind nicht meine Kunden. Das ergibt einfach keinen Sinn. Also es ist für den Strukturvertrieb ist es gut, je länger die Leute bleiben. Das ist ja auch das, was sie wollen. Aber für dich selbst ist es ab einem gewissen Punkt zum Nachteil, weil spätestens dann, wenn du größtenteils alles kannst. Ich meine, du kannst dich ja auch als Makler immer noch weiterbilden. Ich habe mich auch sehr, sehr viel weitergebildet. Es gibt einen Haufen Kollegen, von denen man lernen kann und die wollen nicht unbedingt Geld von dir oder an dir verdienen.
Das ist das, was ich als unternehmerischen Austausch bezeichne, ne? Weil du kannst von jemand anderem lernen und dafür lernt er irgendwann von dir was, ne? Ohne dass man da jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Promillstufen dazwischen klemmt. Ich habe die Frage sehr, sehr bewusst gestellt, vor allem auch aus einem Aspekt. Aus dem Strukturvertrieb wird immer mit der Führung und mit den Vorteilen der Upline argumentiert. Sprich, wenn du Probleme hast, wird dir geholfen, du kriegst Coaching, Mentoring und so weiter, Ausbildung. Du hast das an deinem Beispiel schon bewiesen. Noch während du im Strukturvertrieb warst, hast du dich an Wladimir Simonow gewendet, als externen Coach. Und das hatte er sicherlich auch einen Grund. Ne?
Ja.
Weil offensichtlich der Strukturvertrieb in seinen Mitteln und Wegen, was Coaching und Ausbildung angeht, begrenzt ist. Da habe ich auch ein sehr geiles Beispiel dafür. Unser beider guter Freund, der hier auch irgendwann mal noch im Podcast erscheinen wird, der hat einem Strukturvertrieb Ende 2019 mal täglich sehr, sehr viele Leads gegeben. Ja, und wie du weißt, wir beide arbeiten ja auch sehr viel mit Leads. Mit Leads kann man wirklich Geld verdienen. Das funktioniert. Man kann die Leads zu Kunden machen, beraten, es funktioniert.
Ja.
Dieser Strukturvertrieb hat es nicht geschafft. Mhm. Mit der Begründung dann, dass meine Leads funktioniert nicht. Das kann nicht gehen. So. Und in Zeiten von jetzt einer Pandemie, von digitaler Beratung, digitaler Akquise, Social Media Marketing und so weiter, finde ich, es ist ein essentieller Skill, dass du lernst, wie man Leads berät.
Auf jeden Fall.
Das kann dir aber ein Strukturvertrieb, selbst ein guter Strukturvertrieb, und das war ein guter Strukturvertrieb aus meiner Sicht, kann dir das halt nicht beibringen, weil die Führungskräfte das selbst nie gelernt haben. So. Und jetzt die Frage an dich: Vermisst du das? Vermisst du irgendwelche Coachings, Führungskräfte, Meetings, was weiß ich nicht, was es da im Strukturvertrieb gab, wofür immer argumentiert wird, die Vorteile der Upline? Vermisst du das?
Es gibt eigentlich nur eine Sache, die ich vermisse. Und zwar, wir hatten immer, wenn wir so Coaching und sowas hatten, gab es immer Buffet. Und damit konnte ich mich begeistern. Das war für mich der einzige Grund, warum ich da wirklich hin wollte, weil der ganze Inhalt hat mich null interessiert. Mich hat interessiert, gibt es zum Schluss einen Wettbewerb, der einigermaßen realistisch ist, dass ich mehr Kohle kriege für dieselbe Arbeit, und ist das Buffet gut? Das waren die einzigen Sachen, warum ich da hingefahren bin. Ich habe wieder 2 Tage habe ich mir das angehört, um dann zum Mittagessen und zum Abendessen da zu sein. Okay. Das war ganz ehrlich, das sind die einzigen Gründe, warum ich da hin bin, weil ich einfach Essen mache.
Ja, und wie machst du es jetzt in der Maklerschaft? Ich meine, du hast jetzt keine übergeordnete Führungskraft. Wie bildest du dich jetzt weiter? Gib mir da mal ein bisschen Beispiel, wie dein Leben so aussieht in Bezug auf diese Themen.
Also Weiterbildung jetzt.
Ja.
Also wir haben ja vom Pool aus, gibt es ja die IDD-Weiterbildung. Da ist ja jeden Tag, kannst du dich ja weiterbilden. Da gibt es ja wirklich mehr Webinare, als man sich überhaupt reinziehen kann. Fast jeder Versicherer hat eine interne Akademie mit Videocoachings. Zum Beispiel hier die AXA macht das ziemlich krass. Die haben geisteskrankes Coaching, was komplett umsonst ist auch, wo man sich selbst zum ÖD-Experten ausbilden kann. Das ist ja dasselbe, was eigentlich andere Vertriebe auch einfach nur nutzen und dann noch so eine schöne Urkunde ausstellen. ja, ansonsten halt wirklich viel Austausch. Und da, es gibt ja, was soll ich denn sagen? Also es gibt ja im Internet gibt es alle Informationen, die man irgendwie gebrauchen kann. Wir haben ja auch eine relativ große Community, würde ich es schon fast nennen, zwischen Maklern, die sich austauschen. Wir treffen uns ja auch sehr, sehr häufig. Vorfinanz veranstaltet ja beispielsweise auch immer wieder Messen, wo man ist. Es gibt ja auch noch andere Messen, das ist ja nicht die einzige. Die DKM gibt es ja noch. Also es gibt ja wirklich unzählige Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Also das steht ja gar nicht zur Debatte.
Nee, überhaupt nicht. Und vor allem der Punkt der Weiterbildung, der ist von den Strukturvertrieben meiner Ansicht nach so überholt. Ne? Weil ich habe ja auch hier schon im Podcast gezeigt, dass immer noch damit argumentiert wird, bei uns kriegst du die 34-D-Ausbildung und sowas, was der Pool ja auch schon komplett übernimmt. Ne? Ja. Also das Thema Ausbildung und Coaching finde ich sehr, sehr schwierig. Am Anfang sicherlich, ja, wenn du irgendwo in der Branche Fuß fassen willst, aber irgendwann ist es halt so, wie du gesagt hast, wie ich es auch immer sage, der Break-Even-Point zwischen dem, was du noch lernen kannst und zwischen dem, was du schon kannst, so überschritten, dass du das Ganze einfach nicht mehr brauchst.
Ne? Ja, also es war zum Schluss eigentlich immer nur noch dasselbe. Ja. Also die Coachings haben sich immer wieder nur wiederholt, mach mehr Kontakte, mach mehr Umsatz, hol mehr Partner ran, erzähl das und das. Zum Schluss war es immer wieder dasselbe. Und ey, ganz ehrlich, ich gehe doch auch nicht 20 Mal denselben Kinofilm, egal wie gut er ist. Ich gucke mir den vielleicht 3 Mal an, wenn der
maximal. Maximal, wenn überhaupt.
Wenn der komplett gestört ist, gucke ich mir den 3 Mal an. So Matrix, als er damals rauskam oder so.
Ja.
Das wäre so ein Beispiel. Aber
Hellbound auf Netflix.
Aber ich gucke mir den noch nicht 100 Mal an. Also ich bin ja nicht bescheuert. Also warum? Irgendwann kann ich es auswendig. So spätestens, wenn ich es auswendig kann, dann kann ich doch mit dem, was ich kann, selber Geld verdienen.
Definitiv. Jetzt hast du uns natürlich einen sehr, sehr geilen Einblick in deine Strukturzeit gegeben, in das, was da passiert ist und so weiter und so fort. Was jetzt natürlich am interessantesten ist, auch eine sehr, sehr wichtige Frage aus der Community. Wie baut man sich als Makler denn jetzt ein Team, ein Maklerunternehmen auf? Ich meine, du hast jetzt 35 Makler, die du anführst, würde ich jetzt mal so sagen. Wie macht man das und vor allem, wie regelt man das mit der Vergütung? Du hast jetzt keinen Provisionszahlungszwang wie im Strukturvertrieb, dass du sagst, okay, ich stelle dich ein bei 6 Promille und dann arbeitest du dich hoch. Also wie kann man das als Makler machen? Erzähl mal.
Also wir fangen mal an bei dem Thema Provision, wie man das macht. Grundsätzlich hat man da ja 2 Möglichkeiten, wie man das Ganze machen will. Entweder man etabliert ein festes System, dass du sagst, ey, du hast Bedingung XY, dafür kriegst du das und das. Das ist dann halt sehr strukturvertriebsähnlich. Das kann man natürlich wählen oder man wählt halt den Weg, dass man es halt komplett individuell macht, dass man sagt, ey, lieber Vertriebspartner, du bist auf dem und dem Stand, du brauchst den und den Support, wir haben die Teilung 70-30 als Beispiel. Dafür kriegst du von mir das, das, das und das. Sag mir lieber, Partner, ist das in deinen Augen fair für dich? Oder möchtest du es anders haben? Also es ist halt eine Kommunikation zwischen Unternehmern, die für sich selbst einen fairen Handel eingehen, die halt quasi einen Vertrag schließen, einen mündlichen Vertrag, oder man kann es auch schriftlich machen und sagen, hey, ich biete dir das, das und das, was ist dir das wert?
So. Der entscheidende Punkt an dieser Stelle, da möchte ich mal jetzt bewusst kurz einhaken, es ist kein Teilungszwang, weil man entscheidet sich ja freiwillig dafür, okay, ich möchte folgenden Support in Anspruch nehmen, nehmen wir jetzt das Beispiel, keine Ahnung, ich möchte lernen, wie man Leads berät, und dafür bin ich auch bereit, diese Teilung einzugehen. Und wenn dann irgendwann nach, keine Ahnung, ein, zwei Jahren der Punkt erreicht ist, wo deine Makler nichts mehr von dir lernen können, bleibt es dann immer noch bei 70-30?
Nein, auf keinen Fall. Also es ist halt wirklich so, dass man dann halt wirklich aktiv, wir führen wirklich sehr, sehr viele Gespräche auch immer zu den Themen, dass wenn ich sage, hey, ich habe dadurch weniger Arbeit, weil solange ich damit Arbeit habe, will ich natürlich auch dafür irgendwo vergütet werden, ist klar.
Logisch.
Aber sobald dann halt die Arbeit auf ein Minimum geht, dann verändert sich natürlich auch die Provisionsteilung. Das ist natürlich klar. So. Aber wir versuchen, selbst wenn ich sage, wir machen 95,5 oder wir machen 90,10, versuche ich immer noch, dass der Mehrwert, den ich den Partnern geben kann, eigentlich immer noch so viel wert wäre wie ein 70-30.
Ja.
Also wir versuchen grundsätzlich eine Overperformance abzuliefern, dass die wirklich sagen, Alter, für die 5%, die du nimmst, ist das wirklich geisteskrank, was du an Support lieferst.
Genau, das ist auch so der Punkt und auch so meine Motivation, weil wir haben tatsächlich die Möglichkeit, den Leuten nicht nur, sage ich mal, durch die Anbindung mehr Promille zu geben, sondern durch unsere Erfahrungen und durch das, was wir halt aufgebaut haben, denen auch zu zeigen, wie man das Ganze in die Prozesse bringt, die wir nutzen, um eben ein ordentliches Maklerunternehmen aufzubauen, um eben einen ordentlichen Kundenstamm verwalten zu können, aufbauen zu können, etc. Und da finde ich, ist der unternehmerische Handel, wie du ihn so schön beschrieben hast, eine sehr, sehr geile Lösung. Was auch viel, viel besser passt, als, was weiß ich, in so eine Form gepresst zu werden, nach Stufen in der Struktur. Und das musst du erstmal durchlaufen. Und wenn du das halt nicht hast, dann ist Kacke.
Man muss ja auch sagen, die Kriterien, um halt nach ganz oben zu kommen, sind in der Regel beim Strukturvertrieb ultra krass. Also die sind in der Regel halt ultra schwer, da irgendwo mal hinzukommen. Mir ist ja bekannt, man kann bei den meisten Strukturvertrieben, kann man so Richtung 30 Promille kommen, irgendwann mal. Da musst du natürlich die Performance abliefern über 10, 20 Jahre, die ist halt enorm. Und dann bist du ja halt trotzdem nur an einem Punkt, so, der jetzt eigentlich trotzdem nicht die Welt ist, rein von der Vergütung her.
Das ist ja das, was ich auch schon immer wieder gesagt habe. Du kommst im Strukturvertrieb nie auf 100%. Also egal, was du anstellen willst, weil die Struktur oder der Vertrieb oder das Unternehmen, wie auch immer, es würde ja sonst irgendwann kein Geld mehr an dir verdienen. Das funktioniert.
Du musst dir vorstellen, du bist jetzt der Typ, der hat die 30 Promille, du bist jetzt der Oberguru, hast ein Riesenteam von, keine Ahnung, 60 bis 100 Leuten oder was auch immer man dafür braucht, sagen wir 100 Leute. So, und jetzt hast du auf die, was hast du auf die durchschnittlich? 2, 3, 4 Promille vielleicht noch?
Wenn das Gute sind, ja, auf jeden Fall.
Jetzt stell dir vor, du bist der Typ und du sagst jetzt, ey, ich gründe mein eigenes Unternehmen, weil du müsstest ja, weil du so erfolgreich bist, einen Haufen Geld haben. Da kannst du dir doch wahrscheinlich eine GmbH-Gründung leisten, du kannst dir selbst die teuerste Poolanbindung der Welt leisten, einen Anwalt, was weiß ich, kannst du es komplett leisten. Dann setzt du dich selbst einfach rein bei 45 und gibst deinen Partnern allen 35. Dann hast du 10 auf die, die haben viel mehr Geld, motivierter, die sind freie Makler und du hast auf einmal 10 Overhead. Das heißt, du verdienst jetzt das 3-4-fache Geld, die Kunden gönnen dir und du bist ein viel geilerer Typ.
Und mit diesem Geld kannst du auch, sage ich mal, nochmal dein Unternehmen besser vorwärts bringen, indem du den Leuten halt wirklich Mehrwert bringst und sie nicht immer wieder in dieselben Schulungen reinschickst.
Ja, weil du kannst doch alles. Was willst du denn noch machen?
Ja, auf jeden Fall. Und allem voran, was ich sehr, sehr cool finde, war auch Thema von der Episode gestern, wenn du irgendwann mal aus dem Strukturvertrieb rausgehst und in die Marktwirtschaft gehst, dann bist du halt wirklich Unternehmer. Das heißt, du hast deine unternehmerische Freiheit und kannst machen, was du willst, mehr oder weniger, im Rahmen des Gesetzlichen natürlich. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt beschließen würde, meinen Kundenstamm zu verkaufen, dann geht das. Wenn ich beschließe, eine andere Unternehmung zu mir mit dazu zu nehmen, dann geht das auch.
Ja.
Ne? Und du beweist ja erfolgreich, dass das funktioniert. Erzähl mal so ein bisschen von deinen Unternehmungen, die du parallel zu Finanzdienstleistungen noch führst und wie gut das so funktioniert.
Genau, also ich würde natürlich den Begriff der Finanzen erstmal noch erweitern um das Immobilien, um den Bereich der Immobilien. Das gehört natürlich noch mit dazu, das haben wir damals zum Beispiel nie gemacht. Das sehe ich als ein Spektrum meines Unternehmertums, das wäre, sagen wir mal, Finanzimmobilien.
Wichtiger Punkt, viele Strukturvertriebe bieten Immobilien auch mit an. Natürlich aber nur über die eigene Anbindung.
Bei uns war das nie so. Ich habe mich aber auch informiert, was denn die Strukturvertriebe für die Vermittlung von Immobilien so zahlen. Das ist natürlich absolut unterirdisch. Das ist meine Erfahrung da an dem Punkt, wie das sein könnte. Ja, was kommt noch dazu? Also wie gesagt, wir haben halt dieses Spektrum und dann haben wir uns vor 2 bis 3 Monaten haben wir uns irgendwann dazu entschlossen, beziehungsweise hat der Freund, den wir gut kennen, sich dazu entschlossen, dass wir noch in eine zweite Branche reingehen, in den Bereich des Photovoltaikvertriebs. Wer dazu, also erstmal einen groben Überblick zu schaffen, Leute sind ja meist im Finanzbereich, Photovoltaik sind die Solaranlagen auf dem Dach, die Strom produzieren und die verkaufen wir quasi. Also wir bauen eine Vertriebsstruktur auf. Wir haben jetzt mittlerweile ca. 45 Leute aufgebaut im Photovoltaikvertrieb, die halt warme Leads bekommen. Die kriegen Kundenanfragen von Leuten, die halt wirklich eine Photovoltaikanlage haben wollen, fahren dahin, erklären denen, warum sie bei uns kaufen sollen. Und dann setzen wir unsere Bauprojekte um. Kleines Beispiel, wir haben heute zum Beispiel wieder 2 Photovoltaikanlagen gebaut. Und das quasi nochmal, das ist tatsächlich ein richtiger Strukturvertrieb, den wir da machen, aber weil wir da Bock drauf haben und weil das tatsächlich unseren Kriterien entspricht, die wir gesetzt haben. Deswegen machen wir das.
Wie ergänzt sich das jetzt mit der Finanzdienstleistung?
Relativ gut tatsächlich, denn man kennt das ja so. Man hat irgendwann auch mal Partner, für die ist vielleicht Finanzen nichts. Die haben da keinen Bock drauf. Die sind nicht in der Lage, jetzt Leads zu beraten, weil Finanzen, Leads online, das ist schon echt nicht das Einfachste der Welt. Aber der Bereich Photovoltaikenergie, das ist halt eine sehr einfache Geschichte an sich. Da haben wir unsere Partner für genutzt, die halt nicht so super erfolgreich waren im Finanzbereich, sage ich mal, und halt einfach was Neues machen wollten. Den haben wir halt dort die Möglichkeit gegeben und ich muss sagen, das läuft sehr, sehr gut. Wir haben zum Beispiel einen Partner, der ist jetzt 19 Jahre alt, der ist nach dem Abitur ist er zu uns in die Finanzdienstleistung gekommen. Klar, als 19-Jähriger hast du halt einfach kein geiles Umfeld und das ist halt einfach Fakt. Und dann haben wir gesagt, Mensch, du probierst das jetzt aus. Und der hat jetzt zum Beispiel in einem Monat hat der fast 7 Photovoltaikanlagen verkauft. Der hat damit über 10.000 Euro verdient und das als 19-Jähriger. Man muss dazu sagen, das ist dann halt auch noch stornofrei.
Ja, auf jeden Fall.
Das heißt, und der muss das Geld nie wieder zurückzahlen.
Um es mal ganz kurz zu sagen, er hat warme Leads bekommen, also Leute, die da schon Bock drauf haben und musste sozusagen nur noch das Ganze so gut erklären, dass sie sagen, okay, wir nehmen es bei euch.
Ja, der hatte halt die harte Schule aus der Finanzdienstleistung von uns. Dass die Kunden eigentlich nicht kaufen wollen. Und jetzt hat er halt Kunden, die wollen kaufen. Und das ist halt Revolution für ihn im Kopf gewesen. Also wir haben viele Partner angebunden, die halt im Finanzbereich nicht so erfolgreich waren. Und die verkaufen halt ohne Ende Photovoltaikanlagen. Das ist komplett verrückt. Wir können darüber cross-sellen, weil die Leute brauchen natürlich auch Versicherung für die Anlage. Das heißt, man kann sich da den Kunden noch weiterholen. Man hat ein zweites Standbein. Es ist stornofreies Geschäft. Und es ist halt einfach ein Markt, der gerade am Kommen ist. Deswegen haben wir gesagt, hey, wir wollen da rein. Wir wollen das aufbauen. Und wir gewinnen auch aktuell viele Leute aus der Finanzdienstleistung, die halt einfach Bock drauf haben, das halt auch zu machen.
Okay, also das ist meiner Ansicht nach mit so einer der Beweise, dass du dich halt unternehmerisch austoben kannst, wie du Bock hast.
Ne? Auf jeden Fall.
Und dass du dir das Ganze aufbauen kannst, wie du willst. Und ich würde auch sagen, dass das zahlt nicht nur auf das finanzielle Konto ein, sondern auch so ein bisschen auf, ich weiß nicht, wie soll man das nennen, Zufriedenheit, Glück, Lebensfreude. Ne? Dass es einfach Bock macht, mit den Leuten zusammenzuarbeiten.
Auf jeden Fall. Es gibt einmal halt auch eine gewisse Sicherheit, dass selbst wenn jetzt mal irgendwas nicht mehr läuft, also selbst wenn eine Sparte, die ich mache, komplett krachen geht, könnte ich immer noch von anderen leben. Also mittlerweile ist es so, selbst wenn ich mit Finanzen 0 Euro verdienen würde, wäre ich mit dem Photovoltaikbereich, könnte ich mir immer noch alles leisten, wie ich will und Altersvorsorge vernünftig betreiben.
Ja. Wäre die Photovoltaik-Geschichte vielleicht auch für Leute gut geeignet, die jetzt, sage ich mal, in der Zwischenphase sind, Ausstieg aus dem Strukturvertrieb, noch in der Kündigungsfrist, können jetzt aber, sage ich mal, noch kein eigenes Maklerunternehmen aufbauen, muss man sich ja irgendwie zwischenfinanzieren. Da könnte man doch das zwischendrin klemmen, wenn man gut verkaufen kann,
also,
oder?
Also das wäre zum Beispiel sowas, da haben wir sogar, also das, was du gerade angesprochen hast, wir haben Leute, die aktiv gekündigt haben, in der Kündigungsfrist sind, sich natürlich an die Gesetze halten wollen. Die können natürlich Photovoltaik machen, das ist überhaupt kein Problem, weil das ist nicht ausgeschlossen. Das ist keine Finanzdienstleistung, die dort betrieben wird. Und die können sich halt dadurch gut finanzieren. Wir haben warme Kundenanfragen. Wir bilden das Ganze innerhalb von einem Monat aus. Es gibt kein super extra 34d oder Paragraphen, den man anmelden muss. Ist eine sehr einfache Sache. Also nach ungefähr 1 bis 2 Monaten hat man wirklich valide Ergebnisse, verdient Geld. Das ist halt
Storno
wirklich
frei.
Das ist halt das Geilste, ja. Es ist halt stornofrei, ne? Nach 4,5 Jahren Finanzdienstleistung zu erfahren, es gibt Geschäfte, die sind stornofrei, war für mich Welten. Also andere ja. Welt auf einmal, dass man ja. Geld verdient, dass man nicht zurückzahlen muss.
Das ist ja auch so eine Sache, die meisten Struckis auch nicht verstehen. Per gesetzlicher Definition ist ja die Provisionsauszahlung ausgezahltes, aber noch nicht verdientes Geld. Ja? Das ist auch tatsächlich so der Fall, weil du hast ja deine 5 Jahre Stornohaftung und solange der Kunde das 5 Jahre lang nicht durchzieht, gehört das Geld nicht dir. Also ja. Wenn du rein auf Provision arbeitest, ist das quasi ein Leben auf Kredit. Es sei denn, du machst halt massiv Sachgeschäft oder Immobilien, klar. Ja. Aber wir wissen ja auch alle, dass Strukturvertriebe meistens auf Nebengeschäft aus sind und die wenigsten arbeiten mit Honoraren, die stornofrei sind.
Ja, wie gesagt, wir haben damals mit Honorar gearbeitet. Ich bin aber tatsächlich ein Riesenfreund von Sachgeschäften. Ne? Also ich prügel richtig Sach durch. Also ich bin da komplett.
Wegen der WPro?
Ja. Wegen der WPro. Also ich habe jetzt, kann ich ja mal droppen. Also ich mache auch sehr viel Eigengeschäft tatsächlich. Und ich habe jetzt im Januar müsste es soweit sein, dass ich eine Bestandspflege von ca. 2.000 Euro pro Monat erreiche nach einem Jahr Maklerschaft.
Das ist doch krank.
Deswegen, also da freue ich mich tatsächlich viel mehr drüber, als wenn ich 10.000 Leben habe. Da finde ich die 2.000 B-Profil geiler, weil die sind meine. Die brauche ich nie wieder weggeben. Das ist einfach mein Geld. So, und ich will das auch wirklich weiter ausbauen, dass ich halt einfach alles in meinem Leben zahlen kann von der B-Pro. Und der Rest ist halt einfach Zusatz, womit ich halt arbeiten kann.
Ja, auf jeden Fall. Finde ich sehr, sehr spannend. Was ich jetzt noch abschließend an Fragen habe, beziehungsweise eine habe ich noch, damit du das Ganze der Community mitgeben kannst. Ne? Ich meine, wir schnacken jetzt ja schon seit einer ganzen Weile. Jetzt so aus deiner Sicht, nach deinen ganzen Erfahrungen, die du gemacht hast, nach der Führung im Strukturvertrieb und nach der Führung im Makler, in der Maklerschaft, nach dem Unternehmen, was du jetzt gerade so aufgebaut hast, was würdest du jetzt den Leuten auf dem Weg mitgeben, die jetzt noch im Strukturvertrieb sind und vielleicht die Maklerschaft noch gar nicht als Option sehen, vielleicht aber auch schon sehen, okay, man muss mal über den Teller ranblicken. Was würdest du jetzt, sage ich mal, dem Tillmann von vor 3 Jahren, der im Strukturvertrieb ist, was würdest du dem sagen?
Ich würde ihm tatsächlich einen ganz simplen Tipp an die Hand geben, dass er sich wirklich mit möglichst vielen Leuten austauscht, Informationen sammelt, beispielsweise mit dir spricht oder, keine Ahnung, mit mir oder mit Leuten, die halt einfach Makler sind, sich mit denen austauscht, um halt wirklich für sich alle Informationen zu haben, um halt wirklich eine objektive Entscheidung zu treffen. Also man sollte halt gucken, was will ich selbst langfristig und was bietet mir die besten Möglichkeiten. Also ich würde halt wirklich möglichst viele Gespräche einfach suchen und halt objektiv rangehen. Ich würde halt auch nicht emotional rangehen und sagen, ja, meine Führungskraft, der, keine Ahnung, der liebt mich oder so. Sondern wirklich für mich entscheiden, was ist der beste Weg, auch für meine Kunden. Ja? Gerade auch für die Kunden, die halt noch zu gucken, okay, wo habe ich und meine Kunden den maximalen Mehrwert? Vielleicht auch meine Partner, ja, die sollten auch noch irgendwo da positioniert sein, aber jetzt so an seine Führungskraft zu denken, ist vielleicht ein bisschen falsch.
Ja, das kann ich absolut bestätigen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass im Strukturvertrieb halt auch fast schon so geschult wird, dass du nicht an dich selbst denken darfst. Na, mir wurde mal beigebracht, Bürointeresse vor Teaminteresse und Teaminteresse vor Eigeninteresse. Und dann wirst du ja fast schon in die Richtung gedrängt, dass du dich schlecht fühlst, wenn du mal nach eigenem Interesse handelst. Wenn du einfach mal guckst, dass du in deinem Leben finanziell klarkommst und dir ein ordentliches Leben aufbaust, anstatt danach zu gucken, dass die Struktur irgendwie Geld verdient.
Da muss ich sagen, das finde ich ja ziemlich asozial. Also das ist wirklich asozial, weil wenn ich jetzt das Interesse von allen anderen über meins stelle und dann zum Beispiel später in Altersarmut bin, weil ich gedacht habe, ja, 200 Euro Fondssparplan, das reicht aus und ich bin ja befreit von der gesetzlichen Rentenversicherung, weil ich habe ja einen Angestellten auf 405 Euro, dann muss ja das Kollektiv, dann kommen ja wir, die Leute, die viel Steuern gezahlt haben, kommen ja wieder auf für dich, weil du nicht in der Lage warst, für dich vorzusorgen. Also das ist ja asozial. Man sollte natürlich sein eigenes Interesse für sich selbst vorsorgen, man sollte selbst vernünftig krankenversichert sein, seinen eigenen Beitrag erstmal leisten, bevor man an alle anderen denkt. Weil wenn ich, das ist ja auch gegenüber meiner Familie komplett asozial, stell dir vor, dein Vater, der hat jetzt einen schweren Unfall und braucht eine Operation oder braucht ein Spenderherz oder was weiß ich und das kostet 50.000 Euro und du hast die 50.000 Euro nicht, weil du immer alle an anderen gedacht hast. So, und deswegen ist jetzt in deiner Familie irgendwas.
Ja, Also kann ich auch noch zu 100% bestätigen. Ich habe inzwischen, seit ich in der Maklerschaft bin, auch durch einige Coachings, in denen ich bin, das Mantra oder den Slogan gelernt, The King Eats First. Im Sinne von, du musst erstmal nach deinem eigenen Arsch gucken und zusehen, dass du dein Leben in den Griff kriegst, weil nur dann kannst du für andere da sein. Anders ja. funktioniert das gar nicht.
Ja, das heißt aber nicht, dass ich jetzt selbst einen Ferrari brauche. Das habe ich damit nicht aussagen. Ich will damit aussagen, dass wenn ich eher einen auf Unternehmer mache, dass ich dann auch mal wenigstens Altersvorsorge 2.000, 3.000 Euro im Monat auch aufbringen kann. Das sind für mich solche Punkte. Dass ich mir vielleicht irgendwann mal auch Immobilien hole, um halt wirklich abgesichert zu sein. Also sowas meine ich damit, dass ich auch selbst überhaupt mal vernünftig abgesichert bin, dass ich selbst eine vernünftige BU habe, eine vernünftige PKV. Das haben mir die wenigsten gar nicht. Die wenigsten haben ja erstmal überhaupt eine bedarfsgerechte BU oder PKV. Die haben ja kein KT drin, um Geld zu sparen.
Ja. Kann ich auch nur genauso wiedergeben. Ich sage es nur immer wieder, der klassische Strukturvertriebler, der an einer Uni oder an einer Fernuni angemeldet ist, um nicht so viel Krankenversicherung bezahlen zu müssen.
Ja, das ist ja komplett asozial. Also zu sagen, Mann, hier, ich bleib GKV, um Kosten zu sparen, das heißt doch einfach nur, dass du kein Unternehmer bist und es dir sonst gar nicht leisten könntest, in diesem Beruf zu arbeiten. Was anderes ist das doch gar nicht.
Ja. Okay. Tillmann, ich möchte mich auf jeden Fall sehr, sehr herzlich bei dir für deine Zeit bedanken, für deine Insights hier. Finde ich mega, dass du dir die Zeit genommen hast, in diesen Podcast zu kommen, vor allem, dass du auch so viel mit der Community hier geteilt hast. Ich persönlich würde diesen Podcast, diese Episode gerne mit deinen letzten abschließenden Worten, mit einem abschließenden Satz an die Community beenden und dann auch, wie soll ich sagen, gemeinsam in die neue Woche starten, um in die neue Woche starten zu können. Ne? Also wie schaut es aus? Was sagst du den Leuten für den Montag, wie sie in den Tag starten können? Oder keine Ahnung, ein paar letzte Worte von dir, hau mal raus.
Ja Leute, ich würde euch wirklich empfehlen, über Weihnachten mal vielleicht nachzudenken, euch den Podcast reinzuziehen, euch Informationen zu sammeln und wirklich darüber nachzudenken, was ihr denn eigentlich wirklich wollt. Ja, was ihr wirklich wollt und nicht, was irgendwer anders von euch erwartet. Und das ist eigentlich, das ist so mein Tipp. Sprecht mit Russland, sprecht mit mir, sprecht mit wem auch immer ihr wollt. Und dann würde ich euch ein frohes Fest wünschen und freue mich, dass ich hier sein durfte.
Dem kann ich mich nur anschließen. Tillmann, vielen Dank. Haut rein.
Das war's für heute. Wenn du diesen Podcast feierst, dann bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du ihn gerade anhörst. Teile ihn mit deiner gesamten Struktur und erzähl deinen Führungskräften davon. Wenn du Fragen zum Thema Maklerschaft oder Strukturvertrieb hast oder wenn du aus dem Strukturvertrieb in die Maklerschaft wechseln möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an frage@maklerstatus.info und folge mir auf LinkedIn sowie Instagram. Dort findest du mich unter dem Namen russland.korzhuk. Das war's für heute. Wenn du diesen Podcast feierst, dann bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du ihn gerade anhörst. Teile ihn mit deiner gesamten Struktur und erzähl deinen Führungskräften davon. Wenn du Fragen zum Thema Maklerschaft oder Strukturvertrieb hast oder wenn du aus dem Strukturvertrieb in die Maklerschaft wechseln möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an frage@maklerstatus.info und folge mir auf LinkedIn sowie Instagram. Dort findest du mich unter dem Namen russland.korzhuk.